Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir wollen über das neu erschienene Buch von Stefan Ehlen sprechen und natürlich auch ein bisschen noch zurückschauen mit Stefan, wie er die Saison erlebt hat und auch vorausschauen, denn die 2026er Saison wirft ihre Schatten voraus. Und für diese Sonderausgabe heute, für dieses kleine Weihnachtsgeschenk an euch, begrüße ich zuallererst natürlich meinen Goat, den the best there ever was, the best there ever is. Herzlich willkommen, Kevin Scheuren.
Bin ich jetzt Kevin Hitman Scheuren oder was? Muss ich jetzt hier so... Ja. Ja, hallo.
Ganz genau.
Ja, ja, ist kurz vor Weihnachten, ne, sind wir nochmal hier, ne, und ich habe hier das beste Weihnachtsgeschenk für alle eigentlich in der Hand, nur das Problem ist, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es vermutlich zu spät, wenn ihr das jetzt bestellt, dass ihr es bekommt, aber naja, ich wünsche es jedem unter Weihnachtsbaum. Ich wünsche es jedem unter Weihnachtsbaum und ich freue mich, Dennis, dass wir den Autor heute hier haben.
Ganz genau, den stellvertretenden Chefredakteur des Motorsport Network Deutschland, motorsporttotal.com und Formel1.de. Ich hoffe, ich weiß, ich kann es nicht so toll sagen wie Kevin, aber ich hoffe, es war trotzdem annehmlich. Herzlich willkommen, der Buchautor des Buches Formel 1, alles, was man wissen muss. Herzlich willkommen, Stefan Ehlen.
Ja, wunderbar. Hallo allerseits, ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch zu Gast sein darf. Let's Talk Racing.
Let's Talk Racing, genau, das ist das Thema, um das sich alles dreht in deinen Büchern und natürlich in deinem aktuellen Buch. Und als allererstes, Stefan, würde ich dich natürlich bitten, uns einfach mal grob zu umschlagen, bevor wir dann in die Tiefe gehen werden zu diesem Buch. Was genau erwartet denn die Leserinnen und Leser deines neuen Buches? Ich sag's nochmal, alles, was man wissen muss über die Formel 1 im Meyer-Meyer Verlag erschienen. Schieß mal einfach fröhlich drauf los.
Also die Idee hinter dem Buch war im Prinzip ein Nachschlagewerk zu machen und einmal die Formel 1 zu erklären für alle, die schon drinstecken und für alle anderen aber auch, die noch nicht so sehr mit der Materie vertraut waren. Wo kommt die Formel 1 her? Wie funktioniert die Formel 1? Wer sind da die wichtigen Player? Was sind so die Regeln? Welche Regeln ändern sich für nächstes Jahr? Also es ist auch schon der Blick auf 2026 mit drin und mal ein bisschen auch reingeschaut. Was sind eigentlich so die Kernregeln und wie ist so ein Regelwerk aufgebaut? Wer macht die Regeln? Wie kommt so ein Kalender zustande? Was macht eigentlich so ein Team? Was sind da die wichtigsten Persönlichkeiten und Funktionen? Wie ist es mit den Stewards, den Sportkommissaren? Wer ist eigentlich Rennleiter und Renndirektor? Also da gibt es einfach auch bei der Formel 1 viele Nuancen. Natürlich gibt es auch einen kleinen Ausflug in die Geschichte, ihr kennt mich ja. Und wir haben da versucht, einfach mal darzustellen, was ist die Formel 1 in all ihren Facetten? Und da kann man teilweise ja recht tief einsteigen. Ich habe es aber versucht so zu halten, dass es hoffentlich allgemein verständlich ist und dass man bei Bedarf aber auch noch mal tiefer einsteigen kann. Und ja, ich glaube, rausgekommen ist ein nettes, schönes Buch im Softcover-Format und Taschenbuchgröße und 232 Seiten. Ich glaube, das ist ganz ordentlich in der Dimension, um mal einfach einen Überblick zu bieten. Warum ist die Formel 1 eigentlich so eine verdammt coole Faszination? Und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da abzutauchen. Und ich muss sagen, es ist immer sehr faszinierend, wenn man sich da eingehend damit beschäftigt, mit der Formel 1, mit der Historie, mit den aktuellen Regeln auch, weil man entdeckt eigentlich immer wieder noch irgendwas Neues, wo man hinterher sagt, oh, okay, das wusste ich so nicht. Und insofern hat es sich auch für mich sehr gelohnt, tatsächlich da in die Recherche abzutauchen. Weil eben, es hat meine Faszination an der Formel 1 nochmal mehr verstärkt, weil man wieder irgendwas Neues gelernt hat. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Nimm uns doch mal mit, Stefan, überhaupt, wie diese Idee zu diesem Werk entstanden ist. Es ist ja doch ein bisschen was anderes als das, was du bisher gemacht hast. Du hast dich ja sonst sehr ausgiebig mit der Geschichte der Formel 1 befasst, auch in sehr detailreichen Facetten. Jetzt hast du ja mal den Schritt gewagt und wie gesagt, du hast es schon gesagt, dieses Buch, ja eigentlich, ich habe es zu Kevin gesagt, es ist eine Formel 1 Fibel eigentlich. Wie ist diese Idee da überhaupt zugekommen, das zu machen? Wie war die Umsetzung und wie lange hast du auch daran gearbeitet?
Also die Idee geht zurück auf den René Kirchhoff vom Verlag Meyer und Meyer. Die haben schon eine Serie Alles, was man wissen muss. Da gibt es verschiedene Bücher zum Radsport, zum Tennis, Biathlon, NFL, you name it. Und sie hatten Motorsport aber bisher halt noch nicht auf der Agenda und haben gesagt, nee, das wäre auch was, womit wir die Reihe fortsetzen wollen. und konkret mit der Formel 1 und hatten sich das also vorgenommen und sind dann auf mich zugekommen. Ich glaube, jetzt muss ich gucken auf den Kalender, das war im Sommer 2024. Da gab es die ersten Gespräche und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und ich habe recht schnell gedacht, ja, so ein Erklärstück zur Formel 1, so ein Buch, das die Formel 1 einfach mal von Grund auf erklärt, das würde mir schon Spaß machen. Das wäre ein Thema, das würde ich gerne umsetzen. Und dann sind wir da gut zusammengekommen und im Prinzip im Sommer haben wir dann auch angefangen, konkret am Inhaltsverzeichnis zu arbeiten. Also da gingen etliche Mails hin und her, Abstimmungen. Man hat mir da recht viel freie Hand gelassen und ich habe dann einen Vorschlag erarbeitet erstmal. Und so viel kann ich auch sagen, der Vorschlag wurde dann über das Jahr hinweg weiterentwickelt, wie in der Formel 1 das so üblich ist. Ne? Also es gab da diverse Updates und Upgrades und ich habe ein paar Umstellungen dann nochmal vorgenommen über den Herbst hinweg dann auch. Und so ab der Weihnachtszeit ging es dann ins richtige Schreiben rein. Da habe ich dann angefangen, also wirklich die Themen auszuformulieren. Bis dahin war recht viel Recherche, viel Nachschlagen, viel nochmal nachlesen, auffrischen, Reglement wälzen. Und ich glaube, so die Kernschreibezeit, das war tatsächlich von Januar bis Ende März. Ende März 2025 habe ich dann mein Manuskript eingereicht. Und also daran sieht man, was das für einen Vorlauf hat, ne? Und dann ging es auch dann schrittweise weiter mit Lektorat. Das war dann im Sommer abgeschlossen. Und dann war weiterhin noch ein bisschen Abstimmung vor der Drucklegung. Letzte Feinheiten ausbügeln, beziehungsweise letzte Fehler nochmal rausfischen. Und halt einfach das Manuskript so weiter auf den Weg bringen, dass es dann druckfertig war. Ich glaube, im September ging es in den Druck. Das hat noch eine kleine Verzögerung gegeben. Und dann war es dann ja im Prinzip nur noch ein bisschen drauf hinfiebern, wann es dann rauskommt. Auch da gab es nochmal eine kleine Verschiebung. Anfang November war geplant. Mitte November ist es dann geworden. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist es jetzt etwa einen Monat im Handel. Und erfreulich, es verkauft sich gut.
Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ich würde an der Stelle auch mal Kevin mitnehmen, Stefan, bevor wir gleich natürlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was das Buch angeht. Und zwar, Kevin, du, der ja auch im Formel-1-Journalismus tätig ist und durch den Podcast natürlich auch sehr viel im Thema Community. Auch du und auch wir, das war ja auch sehr schön zu sehen, als wir gemeinsam in Oberhausen waren mit unseren Hörerinnen und Hörern. Diese Formel-1-Faszination, die wird immer größer und immer mehr neue Fans werden stoßen schon dazu. Ich würde fast meinen, es ist genau das richtige Buch zur richtigen Zeit. Glaubst du, du bist ja auch sehr intensiv in dem Thema Bücher auch. Du hast ja auch in einem Verlag deine Lehre gemacht. Ist das genau das, was die Formel 1 jetzt auch braucht, um die jungen Leute vielleicht auch noch abzuholen, ein bisschen mehr reinzuziehen in diese Materie Formel 1, ein bisschen tiefere Einblicke auch zu geben?
Ja, auf jeden Fall. Also je einfacher der Einstieg und die Informationsmöglichkeiten, die man bekommen kann, ist, desto mehr bleiben die Leute dann, glaube ich, auch nochmal extra dran. Also wir sehen ja schon, alleine bei uns in der Community sind so viele Leute durch Drive to Survive dazugekommen, dass die auch dabei geblieben sind. Wir hatten Sophie hier als Co-Moderatorin eine ganze Zeit lang, die ja auch über Drive to Survive gekommen ist, die sich aber komplett reingefuchst hat in das Thema. Und Stefans Buch ist eigentlich gerade jetzt perfekt, muss man sagen. Und jetzt haben wir ein neues Reglement ab 2026, es kommen nochmal neue Sachen dazu, es kamen ja aber auch immer neue Fans dazu in den letzten Jahren. Und ich glaube, wenn man dann auch das Format von Stefans Buch sieht, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes handliches Taschenbuchformat, was man überall mitnehmen kann, was man auch gut, ich sag mal, zu Hause rumliegen lassen kann für Gäste oder sowas, die interessiert daran sind, dass diese Möglichkeiten, sich niederschwellig Informationen zu holen über die grundsätzlichen Begebenheiten der Formel 1, ganz, ganz wichtig ist. Die Formel 1 hat es ja selber jetzt auch gemacht. Auf YouTube hat sie, ich glaube, in der letzten Woche ein Video veröffentlicht, wo sie das neue Reglement vorstellen, das neue technische Reglement mit sehr, sehr guten Animationen und sehr, sehr guten Erklärungen, sehr einfach auch. Ja, also jetzt nicht wirklich so für den Hardcore-Fan gemacht, sondern insbesondere für die, die jetzt neu eingestiegen sind, die verstehen sollen, wie funktioniert das alles mit der aktiven Aero, wie funktioniert das mit diesem Override-Modus und so weiter und so fort. Und bei Stefans Buch ist es halt einfach perfekt gelöst, wirklich alles mal darzulegen, was die Formel 1 ausmacht. Ja, und das ist auch was, dieses Buch wirst du dann im Regal liegen haben und wenn dir irgendwann mal in einem Podcast von uns oder in einem Artikel auf Formel1.de oder in einem Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de irgendein Wort über den Weg läuft, ja, wo du weißt, ach, das hat der Elend in seinem Buch stehen gehabt, dann kann ich das nachschlagen und kann dann nochmal sehen, okay, was hat es mit den Sportwarten zum Beispiel aus? Ich werde darüber reden, Sportwarten der Streckensicherung und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich wirklich, hat Stefan und hat der Verlag auch den richtigen Riecher bewiesen, das genau jetzt zu machen, ne? Weil vor einem Jahr, vor 2 Jahren wäre es vielleicht noch in Anführungsstrichen ein bisschen früh gewesen und jetzt diese Reglementänderung zu nehmen als diesen Punkt, wo man so ein wunderbares Nachschlagewerk auflegt, ja, da hat man sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bewiesen und ich bin mir sicher, dass das vielen Fans, nicht nur den neuen Fans, die durch Drive to Survive gekommen sind, sondern auch den Hardcore-Fans, die vielleicht nochmal so ein bisschen was auffrischen wollen, die einfach sowas liegen haben wollen zu Hause, wo sie reinschauen können, wenn es um sowas geht. Also mit diesem Wort Formel-1-Fiebel oder Motorsport-Fiebel, da bist du schon sehr nah dran gewesen, Dennis. Das ist wirklich ein Top-Top-Nachschlagewerk, genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ganz genau. Und Stefan, um dich dann auch wieder reinzuholen, wenn man so ein Projekt angeht, ein Projekt, was, wie gesagt, unter dieser Fahne alles, was man wissen muss, steht, wie hast du dich darauf vorbereitet? Und vor allen Dingen, wie bist du sicher gegangen, dass alles, was dir wichtig ist und alles, was es überhaupt so im Formel-1-Kosmos gibt, auch drinsteht? Also ich stelle mir das sehr schwer vor, wirklich alle Punkte, und du hast ja wirklich alle Punkte drin, und was ich übrigens sehr schön finde, das möchte ich nochmal anmerken, am Ende des Buches nochmal wirklich ein A bis Z der Formel 1 auch, wo einzelne Begriffe nochmal direkt nachgeschlagen werden können. Nimm uns da mal ein bisschen mit, wie hat so diese ganze, von der Idee her dann wirklich, wie diese Umsetzung funktioniert, wie bist du da rangegangen?
Also ganz grundsätzlich mit einer Stichwortsammlung, so habe ich es auch bei meinen anderen Büchern immer gemacht. Die anderen Bücher, die sind insofern anders, weil da waren schon Themen da. Also da lagen im Prinzip fertige Fragen da, die ich beantworten wollte. Das war jetzt hier anders. Das ging im Prinzip mit einem weißen Blatt Papier los. Ich hatte die Aufgabenstellung, eben diesen Titel umzusetzen und mir dann die Frage zu stellen als nächstes, naja, was ist es denn, was man wissen muss zur Formel 1? Und habe dann versucht, einfach so ein paar größere Themenblöcke mal zu setzen. Also für mich war zum Beispiel klar, als alter Historiker, ihr kennt mich ja, dass irgendwie ein bisschen ein geschichtlicher Ablauf dran muss. Also, dass man irgendwie wissen muss, wo kommt eigentlich die Formel 1 her, so grob. Dann war auch klar, dass man verschiedene Begriffe erklären muss, deswegen auch der Teil A bis Z hinten drin, weil ich glaube, das ist auch einfach mal wichtig und wesentlich. Es wird so viel mit englischen Fachbegriffen auch um sich geworfen, ohne dass man vielleicht so ganz genau weiß, was ist da der richtige Kontext und was bedeutet das genau. Und das war also für mich so ein bisschen der Eckpfeiler. Es muss irgendwo klar sein, wo kommt die Sache her, und zum anderen muss ich erklären, was passiert da so. Und alles Weitere hat sich dann zwischendurch so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gern wie so ein Scheinwerfer auf die einzelnen Kapitel legen und damit im Prinzip versuchen, möglichst viele Facetten erstmal zu definieren. Also die Formel 1, ja, das ist die Rennserie, die hat eine Geschichte. Okay, dann gibt es natürlich auch ein Reglement. Dann gibt es jemanden, der dieses Reglement überwacht. Dann gibt es die Teams. Dann gibt es natürlich die Fahrer, die natürlich sehr wesentlich sind. Aber wie wird man Fahrer? Dann gibt es Rennstrecken. Wo funktioniert die Formel 1? Wie darf sie da rangehen und so? Und so sind im Prinzip wie auf einer Art Mindmap diese Themen dann entstanden. Und die sind dann je nachdem ein bisschen weiter aufgefächert worden oder halt auch nicht. Und dann ging es vor allem darum, das in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Das war vielleicht dann die schwierigste Aufgabe noch. Und da habe ich auch einige Male hin und her geschoben und lang rum überlegt, wie soll ich das eigentlich machen. Weil es ist dann doch so, wenn man einen Gesamtüberblick bieten will, dass es dann recht breit ist. Ihr seht es ja auch im Inhaltsverzeichnis. Es gibt sehr viele Punkte, es gibt sehr, sehr viele Themen. Ich habe versucht, einen roten Faden zu finden, um da einmal komplett durchzuleiten. Das kann man sicherlich auch anders machen, aber für mich war das halt der Weg, um das dann so abzubilden. Aber das war sicherlich, glaube ich, wirklich eine Zeit, wo man dann intensiv drüber nachdenken musste. Und für mich ging es eigentlich darum, dass man halt versucht, immer wieder abzutauchen in den nächsten Block und dann zu sagen, okay, was haben wir da jetzt genau? Zum Beispiel das Team. Da gibt es unterschiedliche Personen und Persönlichkeiten. Was genau ist die Funktion? In welchem Zusammenhang stehen die miteinander für das Team, für den Erfolg? Um dann einfach dann zu schildern, ja, was trägt der Einzelne gewissermaßen bei? Ja, und das Schwierige war dann tatsächlich zu gewichten, wie sehr gehe ich jetzt bei den einzelnen Punkten ins Detail? Es gibt beispielsweise wahrscheinlich ein Kapitel, das fällt eher kompakter aus. Ich kann natürlich endlos schreiben über das sportliche Reglement oder das technische Reglement. Aber Sinn und Zweck war eigentlich, einen Überblick zu geben, was steht denn konkret da drin. Also was ist das Thema des sportlichen Reglements. Da brauche ich nicht alle Paragraphen auflisten, weil sonst schreibe ich einfach nur das sportliche Reglement ab. Deswegen zum Beispiel fällt das eher kompakt aus, weil es an anderer Stelle die wichtigen Sachen ohnehin aufgegriffen werden. Aber das ist vielleicht so ein Beispiel. Ich wollte natürlich das Schlaglicht drauf legen. Nächstes Jahr sieht das Reglement so aus. Es gibt die operativen Regeln, die finanziellen Regeln, die sportlichen und die technischen, dass man einfach versteht, was ist dieses Grundgerüst, was die Formel 1 trägt. Und genau, das ist so im Prinzip der Punkt, dass man halt versucht hat, hier in diesem Buch dieses unfassbar große Feld Formel 1 runterzubrechen auf Taschenbuchformat. Und ihr alle, die euch mit der Formel 1 beschäftigt, wisst, alleine die Regelwerke sind halt schon unheimlich dick. Und da ein bisschen zu filtern und zu gucken, was ist das, was man jetzt wissen muss und was ist vielleicht danach so eine Art Luxuswissen, wo man noch tiefer einsteigen könnte, wo ziehe ich die Grenzen? Das war das Schwierigste. Und da könnt ihr mir vielleicht sagen, ob ich das recht gut getroffen habe oder ob man da hier und da hätte sagen können, na klar, da hätte man noch einen Ausflug machen können oder da war es vielleicht ein bisschen zu viel. Das lässt sich natürlich trefflich diskutieren, denke ich.
Definitiv. Also ich habe es, das habe ich dir gerade im Off schon gesagt, tatsächlich an zwei Abenden direkt gesuchtet eigentlich, weil ich mich da wirklich dann reingelesen habe. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich genau richtig. Die Frage ist ja auch immer, aus welchem Blickwinkel sieht man das? Ich glaube, klar, als ich würde mich jetzt mal schon als Formel 1 Junkie bezeichnen, der sich sehr intensiv beschäftigt, hätte ich natürlich an der einen oder anderen Stelle, wie du es gerade auch gesagt hast, man hätte natürlich das noch ausführlicher darlegen können. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht der Sinn eines Buches. Und ich glaube, und das würde mich auch zu meiner nächsten Frage bringen, obwohl, bevorher, glaube ich, sollten wir uns da aber auch noch mal Kevins Meinung kurz zu anhören. Kevin, irgendwelche Einwände zu dem, was ich gesagt habe?
Nein, ich habe das ja vorhin auch schon gesagt. Ich finde, das ist von Umfang und von der Detailtiefe genau richtig. Ja, es soll ja jetzt nicht sein, was ausufernd ist. Das würde auch den Rahmen dieses Formats sprengen, dieses Taschenbuchformats. Es sind wirklich, Stefan hat das sehr klug gemacht, wie ich finde, von verschiedenen Elementen so die fünf auszusuchen, ne? Die fünf denkwürdigsten Momente, Tragödien, aber auch besondere Momente. Und das ist genau richtig so vom Level, wo ich sage, das überfordert die Leute nicht, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ja, natürlich hast du recht, Stefan, und wir wissen ja, wir reden ja alle gerne mit dir und hören dir gerne zu, wenn du über Formel 1 redest. Aber dann hast du am Ende wirklich dann so ein, so ein Buch wie Dr. Faust oder so, ne? Was dann ein Riesenschinken ist. Deswegen, finde ich das von der Detailtiefe genau richtig. Weil, wie gesagt, man muss immer wissen, für wen schreibt man das, ne? Und prinzipiell soll dieses Buch halt die Leute ansprechen, also zumindest glaube ich das, Stefan, da musst du mich korrigieren, die vielleicht jetzt, also grundsätzlich willst du als Verlag natürlich die breite Masse ansprechen. Ne? Deswegen musst du gucken, gehst du jetzt an die ganz krassen Hardcore-Fans ran, da weißt du aber, klar, die verkaufst du, aber dann passiert nichts mehr. So, oder versuchst du den Mittelweg zu finden und dich vielleicht eher an die neuen Fans zu orientieren und denen einen guten Überblick zu geben, ohne sie zu überfordern. Und ich glaube, genau für die ist dieses Buch. Und da, finde ich, hast du, Stefan, den Sweet Spot total gut getroffen.
Da kann ich, also vielen Dank für die Blumen, da kann ich vielleicht noch ausholen. Und das allererste Buch, das ich aus meiner Hand gegeben habe, das ging an einen jungen Mann. Ich glaube, er ist 8 Jahre alt. Und die Mama hat mir gesagt, Mensch, der schaut so gerne Formel 1 und der brennt da drauf, mehr zu wissen. Und das könnte doch interessant sein. Dann sage ich, ja, genau, das war irgendwo die Idee, dass jemand, der sagt, hey, das gefällt mir so, ich sitze jeden Sonntag vor der Glotze und ich ziehe mir das rein und ich kenne die Fahrer und ich kenne die Teams und ich finde das großartig, dass man dem so ein Buch an die Hand gibt. Und da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die 90er, als ich ein kleiner Bub war. Und ich habe von meiner Tante damals ein Formel-1-Buch gekriegt. Das war damals ein Jahrbuch. Und das war für mich so ein bisschen auch Initialzündung. Einfach, da hatte ich was an der Hand, da konnte ich nachschlagen, da habe ich das nochmal Revue passieren lassen können, da konnte man sich ein bisschen tiefer reinfuchsen in die Materie. Das war für mich so ein Moment damals, wo ich sage, okay, da hat sich die Faszination nochmal einfach gefestigt. Und wenn mir das gelungen sein sollte mit diesem Buch, dass da mancher das in die Hand nimmt und sagt, hey, cool, ja, verdammt nochmal, ja, die Formel 1 ist echt meins, dann glaube ich, habe ich zumindest ein bisschen was richtig gemacht. Und das war schon irgendwo die Idee, dass man einfach die Leute abholt, die sagen, hey, ich möchte einfach nicht nur vorm Fernseher sitzen, sondern ich möchte verstehen, was da passiert und ich möchte da einfach auch ein bisschen mitreden können. Dann glaube ich, wird man mit dem Buch ganz glücklich werden, weil das halt hoffentlich den Scheinwerfer auf die Dinge setzt, womit man einfach noch mehr Spaß haben kann an der Formel 1.
Ja, und ich glaube, diesen Zwischenweg zu finden, ne? Nicht zu tief zu gehen, aber auch nicht zu oberflächlich zu bleiben, damit da ja auch irgendwie Fleisch an den Knochen kommt. Ich glaube, das ist auch so eine Aufgabe dann, die du dir gestellt hast, das dann genauso hinzubekommen, ne? Weil das stelle ich mir halt schon schwer vor, dass du halt, weil du halt weißt, du würdest gerne mehr, aber vielleicht würde das dann ein bisschen so den Rahmen sprengen versus, ja, du willst den Leuten aber schon ein bisschen was geben, ja, dass sie jetzt da nicht irgendwie nur an der Oberfläche kratzen. Und ja, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Vor allem, wenn man ja weiß, okay, man hat ja nun einen gewissen Rahmen von einem Verlag, den man vorgegeben bekommt. Wie viele Seiten können es sein, wie viele Zeichen können es sein, dass das auch in dem Druckformat bleiben kann, in dem es dann geblieben ist.
Ja, das ist schon richtig. Also natürlich ist es ein bewegliches Ziel am Anfang sozusagen. Irgendwo fängst du an und kürzen kann man natürlich auch immer, ist aber dann natürlich auch immer schmerzhaft. Verlängern wäre blöd sozusagen. Deswegen war ich in der glücklichen Situation, dass es eigentlich genau gepasst hat von der Länge her. Natürlich ist es im Schreibprozess ja auch so, du machst nicht alles gleichzeitig, sondern du machst es nach und nach. So war es zumindest bei mir. Ich habe die Kapitel der Reihe nach abgeschlossen und dann waren sie auch prinzipiell fertig. Und danach wusste ich irgendwo, okay, na, in der Form geht es sich dann aus oder nicht. Das Gute war, durch das A bis Z am Hinten, da hat man es im Prinzip ein bisschen steuern können. Da hat man den Puffer gehabt, da hätte man locker sagen können, okay, dann nimmt man noch ein paar Begriffe raus oder rein, um dann auf die Seitenzahl zu kommen. Aber ich kann auch sagen, die Seitenzahl war ungefähr bei 220 mal angepeilt. Wir sind also etwas drüber, weil es der Inhalt auch hergab. Wir haben dann mal darüber diskutiert, nehmen wir das eine Kapitel noch rein, ja, nein, vielleicht, und haben dann gesagt, nee, mach mal, ist gut. Und dann hat sich so die Seitenzahl ergeben. Und das stimmt, es ist jedes Mal bei jedem Kapitel, bei jedem Unterthema immer wieder im Prinzip im Hinterkopf gewesen bei mir, wie tief soll es sein? Man will ja natürlich diejenigen, die schon ein bisschen tiefer drinstecken, nicht langweilen und quasi sagen, stating the obvious, basically, sondern man will natürlich auch irgendwo versuchen, denen noch ein bisschen einen kleinen Touch zu geben und zu sagen, hey, das kennt ihr zwar schon, aber. Und deswegen war es mir auch persönlich wichtig, du hast es auch angesprochen, Kevin, diese Top 5 Themen noch reinzunehmen, weil ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, dass man sich nochmal so ein paar Besonderheiten gesondert einprägt einfach und sich nochmal Gedanken drüber macht. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, dass wir das so in dieser Form machen können. Natürlich hätte man das auch irgendwie in den Fließtext anders einbetten können, glaube ich. Aber so, finde ich, legt es den Fokus nochmal einfach drauf, dass man gesagt hat, okay, wir priorisieren das, ja, in den 5 wichtigsten Sachen. Das sind kuratierte Inhalte, wenn man so will, dass man da aus 75 Jahre Formel 1 einfach sich so ein paar Rosinen rauspickt, einfach um da den Gesamtrahmen abzustecken. Genau, und dass man einfach so ein bisschen, glaube ich, ein Gefühl kriegt. Und natürlich, es steckt viel Geschichte drin, aber ja, ich wiederhole mich, wenn ich sage, das ist halt tatsächlich auch ein bisschen mein Fable. Und das habe ich dem Verlag aber auch von Anfang an verkauft und habe gesagt, hey Leute, da würde ich schon auch gern zumindest in kleinem Rahmen ein bisschen einen geschichtlichen Abriss gehören, weil beißt die Maus keinen Faden ab, ne? Das gehört halt einfach auch zur Formel 1 dazu. Wenn man seit 1950 unterwegs ist, dann gehört diese geschichtliche Dimension natürlich dazu, um zu wissen, wo kommt diese Rennserie eigentlich her und warum ist sie heute so, wie sie ist?
Was mich auch noch brennend interessieren würde, Stefan, du hast jetzt eigentlich schon zwei Themen angesprochen, zu denen ich tatsächlich auch noch dringende Fragen an dich habe. Ich würde mal eins direkt nehmen und eins noch ein bisschen hinten anstellen. Und zwar das Erste, du hast ja jetzt schon viel erzählt und auch Kevin hat ja gerade interessante Einblicke gebracht zum Thema, wer kauft so ein Buch, wen möchte man damit ansprechen. Jetzt hast du ja auch, das ist ja auch zu lesen im sogenannten Warm-up am Anfang, hast du ja auch Testleser. Einen davon möchte ich auch ganz herzlich grüßen, das ist nämlich der Marvin Kleppel. Hintergrund ist, ohne Marvin hätte ich wahrscheinlich nicht das Privileg, heute hier mit euch über Formel 1 sprechen zu dürfen, denn der war wirklich so mein erster Anlaufpunkt als Formel 1-Fan, der so gar nicht mit anderen Formel 1-Fans zu tun hatte, der mich da so ein bisschen in diese Formel 1-Community gebracht hat und auch zu diesem Podcast, also an der Stelle liebe Grüße. Die Frage, hast du das diesmal, anders jetzt als bei den beiden Grand Prix-Geschichtenbüchern, trotzdem wirklich Formel 1-Experten zu lesen gegeben? Oder hast du vielleicht auch mal gesagt, ich gebe das bewusst jemandem, der nicht so tief in der Materie ist, um auch zu prüfen, wie funktioniert das Ganze für jemanden, der sich eben nicht auskennt, weil das ist ja auch ein Teil, und das ist auch so ein Gedanke, den ich gerade hatte zu dem Buch. Es ist auch tatsächlich ein Buch, was ich mir wirklich vorstellen könnte, und das verstehe ich jetzt bitte nicht abwertend, aber dass du auch so im Rossmann im Kassenbereich, wo ja nochmal so 2, 3 Bücher stehen, glaube ich, echt gut platzieren könntest, weil es wirklich so ein Buch ist, wo vielleicht jeder, der dann am Sonntag mal ein Formel-1-Rennen gesehen hat und daran vorbeiläuft, sagt, ja, das nehme ich mal mit, da will ich mich mal schlau drüber machen. Wie lief das da so ab, was auch so diese Vorlesung, also das Vorlesen anging und die Meinungseinholung?
Ja, also so war es auch gedacht, dass es im Prinzip ein Buch sein kann, das man auf Zufall irgendwo finden kann, im Laden beispielsweise oder im Buchfachgeschäft natürlich, aber vielleicht auch anderswo. Also das war die Intention, da können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen nachher, warum ist das Titelbild so, wie das Titelbild ist. Das ist vielleicht auch ganz spannend für den einen oder anderen zu erfahren.
Die Frage habe ich tatsächlich auch hier stehen.
Ja, dann können wir sie nachher gerne noch besprechen.
Ich kann sie schon beantworten, weil Lewis Hamilton der Goat ist.
Ah, jetzt machen wir einen Cliffhanger und sagen, ja, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
Nein, wir müssen das kurz erklären. Ich habe nämlich hier, wir haben im Off schon, wir nehmen das Ganze hier so mal ausnahmsweise am Morgen auf. Ich habe mir gerade hier einen schönen Kaffee in meiner Lewis Hamilton Tasse gemacht, in meiner Go-Tasse, ja, um euch mal alle zu triggern da draußen. Ja, deswegen, Prost.
So, siehst du, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt bitte ich dich, lieber Dennis, wiederhole nochmal die Frage, damit ich dich richtig abholen kann.
Es ging bezüglich darum, die Leser, die du, beziehungsweise die, denen du das Buch schon vorher gegeben hast, mit denen du...
Ah ja, die Probeleser.
Genau.
Die Probeleser, genau. Also ganz klar, schöne Grüße auch an alle drei, an den Marvin, an den Mario und an den Chris. Den Marvin habe ich natürlich gefragt und gebeten, ob er sich es anschauen könnte, weil der ist ja auch ein Formel-1-Lexikon einfach. Unfassbar, er hat ein unfassbares Wissen zur Formel 1 und ist einfach einer der Experten, wo ich immer eigentlich mit großer Ehrfurcht auch gegenüberstehe und begegne und denke mir, also der beschäftigt sich so intensiv mit der Formel 1 wie wirklich kaum ein zweiter in Deutschland, glaube ich. Und deswegen war mir klar, wenn ich da wieder ein Formel 1 Buch schreibe, dann werde ich das auf alle Fälle ihm vorlegen, weil er hat auch nochmal einfach den Blick da drauf, wie die Formel 1 funktioniert, was wirklich wesentlich ist, und er hat dieses Wissen abrufbar. Wenn er das liest, muss er nicht recherchieren, sondern er weiß Dinge einfach, und das ist halt unheimlich wertvoll, weil du dann einfach sicher sein kannst, wenn der Marvin das liest und sagt, das passt, dann passt das. Und das war für mich also rein fachlich und rein technisch sozusagen schon mal sehr, sehr wertvoll. Gleiches dann mit dem Mario. Der Mario Fritsche ist ein langjähriger Kollege von mir beim Motorsport Total, Formel1.de, motorsport.com. Und der Mario ist auch einer, der sehr präzise Statistiken, Zahlen, Fakten, Historie und solche Sachen kennt. Also du kannst im Prinzip sicher sein, wenn da irgendwo ein Auto genannt wird im Text, der Mario weiß genau, ob das Auto korrekt benannt ist oder nicht. Der Mario weiß auch genau, ob es 11 Saisonsiege waren oder 10 Saisonsiege. Also für die Zahlensicherheit ist der Mario unfassbar gut einfach. Und dann haben wir noch den Chris. Und der Chris ist ein Freund hier aus Landshut. Der war mit meiner Frau Barbara auf der Schule und wir sind uns irgendwann mal begegnet und haben dann relativ schnell gemerkt, haha, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, die Formel 1. Und das heißt, er ist, wenn man es so sagen kann, einfach ja, interessierter Formel 1-Zuschauer, kennt sich aber auch ein bisschen aus. Und das waren für mich so die drei Säulen, die ich dann hatte. Und denen habe ich das Buch dann zum Probelesen gegeben und das Manuskript dann einfach, das war auch schon im März, glaube ich, und haben da die Feedbacks gekriegt. Und das Schöne ist dann tatsächlich, jedem fällt irgendwie was anderes auf. Also wo der eine vielleicht sagt, hey, rein fachlich müsste man da vielleicht den Autonamen oder das und jenes nochmal ein bisschen umschreiben, kommt dann vielleicht vom Chris was anderes, wo er sagt, da würde ich vielleicht ein bisschen mehr Tiefe erwarten oder das geht zu weit in die Weite oder so. Also ich hatte das Gefühl, durch die drei Probeleser war relativ gut abgedeckt, wo muss ich da quasi meinen roten Faden legen, wo ist es dann in Ordnung, wo schieße ich vielleicht ein bisschen drüber raus. Und das fand ich, war sehr wertvoll, weil natürlich, ich habe meine persönliche Haltung zur Formel 1, ich habe meine, Entschuldigung, habe immer noch ein bisschen den Brummbär, ich habe meine persönliche Einstellung und die deckt sich halt vielleicht nicht mit jeder Lesergruppe.
Jetzt kommt natürlich dann noch die Frage, du bist als Geschichtenerzähler, und das meine ich wirklich durchaus positiv, ja, bekannt. Und du hast es gerade gesagt, ein bisschen Geschichte musstest du natürlich auch reinbringen. Es wäre kein Stefan Ehlenbuch, wenn nicht auch ein bisschen Historie dabei wäre. Wie schwer ist es dir gefallen und nach welchen Prinzipien hast du dir dann überlegt, welche dieser fünf, du hast ja zum Beispiel unter anderem die fünf denkwürdigsten WM-Entscheidungen drin, fiel dir das schwer, weil du natürlich auch jemand bist, der so wahrscheinlich so viele Punkte hat, so viele Ideen, was man da reinbringen könnte, genau diese fünf auszuwählen. Wie lief das ab?
Da konnte ich teilweise ein bisschen drauf bauen, was ich in meinen anderen Büchern schon geschrieben hatte. Andererseits, wenn man es dann halt wieder aufmacht auf ein sehr breites Publikum, liegt die Gewichtung vielleicht doch wieder ein bisschen anders. Und das Schwierige aus meiner Sicht war halt, die offensichtlichen einerseits abzubilden, aber vielleicht andererseits auch was rauszukramen. Entschuldigung, leider bin ich immer noch so ein bisschen kränklich und deswegen habe ich immer so einen Frosch im Hals. Ich hoffe, es geht trotzdem, man sieht es mir nach. Die Schwierigkeit war andererseits aber halt eben Dinge zu transportieren, die sich vielleicht doch etwas in der grauen Historie verbergen, um einfach da auch nochmal das Schlaglicht drauf zu richten, was da halt früher passiert ist, was man vielleicht jetzt so nicht unbedingt erwartet oder was man halt nicht unbedingt an jedem Stammtisch diskutiert. Also da war wieder der Spagat zu machen, sozusagen denen, die ohnehin tief drin steckten, nicht alles einfach nur zu wiedercoin, was sie ohnehin schon kennen, sondern vielleicht auch nochmal was zu liefern, wo sie sagen, oh, okay, also so habe ich das auch noch nicht gewusst. Und da war zum Beispiel dann auch wieder die Frage, wie sehr grenzt sich das dann voneinander ab? Wir hatten zum Beispiel ja, glaube ich, auch das Thema die Kontroversen oder die WM-Entscheidungen. Jetzt nehmen wir Abu Dhabi 2021. Was ist das? Ist das eine Kontroverse? Ja, definitiv. WM-Entscheidung auch. Wo tue ich es also rein? Und da konnte ich aber zum Beispiel dann so ein bisschen spielen und sagen, okay, das eine fällt vielleicht mehr in die eine Richtung und das andere fällt vielleicht mehr in die andere Richtung. Dass Abu Dhabi 2021 da reingehört, das ist vollkommen klar. Aber wo und wie, das war so gewissermaßen der Spielraum, den ich zu überlegen hatte. Und ja, ich habe versucht, ein bisschen einen Querschnitt zu nehmen. Nicht nur halt das Neue, das Moderne, was man vielleicht kennt, wir als Kinder der 80er, 90er Jahre, was wir halt so selber erlebt haben, sondern auch ein bisschen das zu transportieren, was halt die Formel 1 früher alles schon gemacht hat. Ne? Und ich glaube, damit kriegt man auch einfach einen guten Querschnitt, einen guten Eindruck. Und ich wiederhole mich da, aber wie sich die Formel 1 halt entwickelt hat. Deswegen war es mir auch wichtig, in Anführungszeichen, die alten Geschichten nochmal rauszukramen, weil das sind halt auch einfach so Leuchtturmmomente, bei denen die Formel 1 bestimmte Entwicklungen angestoßen hat oder bestimmte Entwicklungen genommen hat. Und deswegen war für mich klar, das muss rein. Ne? Also solche Sachen wie Jackie Stewart als Sicherheitspionier oder auch verrückte Begebenheiten in den 60ern, in den 70ern, auch um die Dramaturgie ein bisschen zu schildern, wie anders die Formel 1 damals war. Das geht halt nur, wenn man ein bisschen abtaucht in die Geschichte.
Dann noch eine letzte Frage, bevor wir unseren ersten Boxenstopp einlegen und du dann auch nochmal einen kräftigen Schluck Wasser trinken kannst. Ja, danke. Erstmal danke, dass du trotz Frosch im Hals uns hier zur Verfügung stehst. Eine Sache noch, und zwar auch zum Thema die fünf. Ein Kapitel ist ja auch die fünf legendärsten Rennstrecken. Da wäre meine abschließende Frage für unseren ersten Take. Sind das die fünf Lieblingsstrecken von Stefan Ehlen oder hast du da wirklich versucht, eine Gewichtung aus neutralem Blickwinkel zu finden?
Also es ist kein Geheimnis, dass ich Monaco mag. Da bin ich ja immer großer Verfechter davon und sage, nee, Monaco ist für mich absolut ein Kronjuwel im Rennkalender. Ich habe aber versucht, objektiv zu urteilen und zu sagen, ich nehme wirklich die Rennstrecken rein, wo ich das Gefühl habe, die sind außergewöhnlich. Und dann war natürlich auch irgendwo die Frage, deswegen ist das Kapitel ja so ein bisschen erweitert. Es sind nicht nur rein die Top 5, sondern es sind dann die Rennstrecken in Deutschland, Schweiz, Österreich auch noch mit drin. Einfach aus dem Grund, es ist eine deutschsprachige Leserschaft und es käme mir falsch vor, diese Strecken dann nicht zu beleuchten. Deswegen auch da natürlich, manche Strecken gehören quasi in die Top 5 vielleicht. Ich habe die Top 5 dann ein bisschen anders gewählt, habe dann aber quasi den Kompromiss gemacht und gesagt, okay, dafür gibt es dann halt die Erweiterung noch dazu. Die Top 5 Strecken der Formel 1, ich glaube, das ist unterm Strich trotzdem subjektiv, weil jeder findet wahrscheinlich eine andere Art von Rennstrecke cool. Wenn ich sage, hey, mit Stadtkursen kann ich nichts anfangen, dann landet Monaco sehr wahrscheinlich nicht in den Top 5. Auch da habe ich versucht, wieder so ein bisschen die Historie einflechten zu lassen, Und damit war völlig klar, Monaco als eine der Rennstrecken, die quasi permanent im Kalender steht, die einfach so speziell ist und vielleicht heute nicht mehr den Reiz hat, den sie über Jahrzehnte gehabt hat, die muss da rein. Genauso wie eine Nürburgring-Nordschleife. Also Nürburgring-Nordschleife, die in die genau andere Richtung extrem ist, da war mir von Anfang an klar, die zwei stehen auf alle Fälle drin. Und ich bin natürlich auch einer, der so ein bisschen klassischer Traditionalist ist, vielleicht auch, ja. Deswegen tauchen eher weniger die modernen Strecken auf, sondern eher die, die halt mit der Formel 1 auch gewachsen sind. Und ich glaube, das ist schon so, man sieht es auch anhand dessen, wir machen bei Formel 1.de ja zum Beispiel auch immer die Zuschauerzahlen, die Vorortbesucher. Da gibt es, glaube ich, schon einfach einen Unterschied. Den sieht man auch recht deutlich, dass gewisse Rennstrecken einfach ein sehr geringes Publikum haben und andere Rennstrecken, denen läuft man die Hütte ein. Und ich glaube, auch das sind so Faktoren, die man einfach berücksichtigen muss. Wenn da eine halbe Million Leute kommen, dann ist das schon ein ziemliches Indiz dafür, dass da irgendwas richtig läuft, ne? Und so habe ich dann versucht, also die Gewichtung zu machen mit unterschiedlichen Faktoren. Aber klar, es ist wie mit vielen Kapiteln. Eines, worüber man natürlich auch diskutieren kann. Und der eine oder andere wird vielleicht sagen, hey, für mich ist Melbourne in den Top 5 oder Jeddah oder Austin. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das soll ja nicht sein, dass das hier eine abschließende Beurteilung ist und nur das sind die Top 5 Rennstrecken, sondern da kann sich jeder selbstverständlich seine eigene Meinung bilden. Ich glaube nur, aus dem Gesamtkontext Formel 1 haben manche Strecken größere Strahlkraft oder größere Bedeutung, eine größere Tragweite als andere. Und deswegen tauchen sie in meinen Top 5 in diesem Buch auf.
Also was ich noch auch ganz persönlich sagen kann, weil du auch gerade Monaco angesprochen hast. Klar, Monaco hat mich ja auch immer durch meine Kindheit begleitet. So früheste Erinnerung ist natürlich dieses Chaosrennen 1996. Da war es echt immer so, dass mir klar war, was das bedeutet, aber ich es ehrlicherweise lange nie gespürt habe. Und ich muss sagen, ich war jetzt in den Herbstferien mit meiner Familie in Südfrankreich und habe sie natürlich gezwungen, mit mir auch mal den Abstecher nach Monaco zu machen. Wir sind dann mal die Strecke abgefahren und abgelaufen. Und also wenn man, selbst wenn es kein Rennwochenende ist und du bist nur da, aber du siehst diese Passagen, das hat mit mir auch noch mal was gemacht und mir auch noch mal ein ganz tiefes Bild davon gegeben, was das bedeutet. Allein dieser Blick, wenn man aus dem Tunnel kommt und auf diese Landschaft da schaut, die sich vor einem aufbaut, dieser Hafen, die hohen Berge. Und also das ist schon was ganz Besonderes. Deswegen fand ich persönlich die Auswahl deiner Strecken auch echt sehr passend. Und daher kam dann auch noch mal meine Frage. Und ich fand es eine sehr schöne Erläuterung. An dieser Stelle schon mal danke dafür. Wir werden natürlich gleich noch weiter über dieses Buch sprechen. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, Stefan, und natürlich wird sich im späteren Verlauf auch dann noch mal Kevin mehr einschalten, denn wir werden heute nicht nur über das Buch sprechen, das steht natürlich im Fokus, aber wir wollen natürlich auch von Stefan wissen, wie hat er die Saison 2025 gesehen? Und natürlich, wenn wir schon mal den Experten da haben, wie stellt sich denn eigentlich das Ganze mit der Reglementänderung ab 2026 dar? Und natürlich lösen wir gleich auch unseren Cliffhanger auf bezüglich des Covers. Das passiert nach einer kurzen Werbung und bis dahin bleibt bitte dran bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Neben dem wunderbaren Kevin Scheuren haben wir heute auch Stefan Ehlen zu Gast und wir sprechen über sein neues Buch Formel 1, alles, was man wissen muss. Wir haben ja gerade schon einen großen Cliffhanger aufgemacht. Der Kevin hat ja da schon verraten, wer sich auf dem Cover befindet. Stefan, jetzt musst du uns natürlich ein bisschen auch in das ganze Optische mit reinnehmen. Du hast das erste Mal ja jetzt mit einem Verlag zusammengearbeitet. Die anderen beiden Bücher, die Grand Prix-Geschichten 1 und 2, sind ja dann wahrscheinlich, oder so stelle ich es mir vor, aber deswegen haben wir dich ja hier, um das aufzuklären, noch mehr in Eigenregie entstanden. Nimm uns mal mit, was war der Unterschied bei der Arbeit mit einem Verlag im Gegensatz zu dem, was du vorher gemacht hast? Und wie kam es dann zu diesem Cover? Ich würde es noch ganz kurz beschreiben, es brauche aber deine Hilfe, Stefan, denn tatsächlich, obwohl ich behaupte, dass ich mich relativ gut mit Formel-1-Strecken auskenne, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, welche Strecke wir da sehen. Wen wir aber sehen, sind Lewis Hamilton im Ferrari, Max Verstappen im Red Bull und dahinter Oscar Piastri im McLaren. Ja, erzähl uns mal was über das Cover und über die Arbeit mit einem Verlag.
Also zunächst einmal die Rückfrage, wenn ihr die Reihenfolge bedenkt, was kommt euch dann in den Sinn? Also so viele Begebenheiten, richtig. So viele Begebenheiten gab es ja nicht, wo der Lewis Hamilton vor Max Verstappen fuhr. Tatsächlich war es so, und da geht es auch direkt schon in die zweite Frage mit rein, mit der Arbeit mit dem Verlag. Das ganze Ding musste ja relativ früh festgezurrt werden. Hat natürlich einen großen Vorlauf, hat einen Vorlauf von rund einem halben Jahr. Deswegen mussten wir auch relativ früh das Titelbild definieren, damit wiederum der Verlag auch in die Außenwirkung reingehen kann und das ganze Produkt dann vorstellen kann. Natürlich mit dem Gedanken, es war ein provisorisches Titelbild. Aber ganz grundsätzlich will man natürlich schon möglichst das finale Produkt dann präsentieren. Also es ist ein Bild aus China, als der Lewis Hamilton beim Sprintrennen recht gut unterwegs war. Hat er ja gewonnen, war sein einziger großer Erfolg im Ferrari dieses Jahr. War das zweite Rennwochenende und kam für mich sehr gelegen, muss ich sagen. Also sehr gelegen deshalb, weil für mich war klar, dieses Formel-1-Buch wird die Hauptfarbe rot tragen. Einfach aus dem Grund, jeder, der an ein rotes Auto denkt an einen Ferrari. Ferrari ist so ein Synonym. Du siehst ein rotes Auto, ein rotes sportliches Auto. Natürlich ist es ein Ferrari. Das hat irgendwie tatsächlich hat mit unserer Kultur ein bisschen zu tun, dass Ferrari so präsent ist. Mythosmarke, Traditionsmarke, man kann es nennen, wie man es will. Es ist auf jeden Fall in den Köpfen, auch schon bei den Kindern drin tatsächlich. Und deswegen wollte ich unbedingt einen Ferrari vorne drauf haben. Ich habe mir dann auch gedacht, und da geht es ein bisschen zurück, in meine berufliche Karriere, da war ich ja auch teilweise für eine Agentur tätig. Wir haben diverse Kundenprojekte umgesetzt für Formel-1-Teams, für Formel-1-Sponsoren und dergleichen mehr. Und da gibt es zum Beispiel die konkrete Auflage bei den Sponsoren. Die können schon Autos zeigen, das ist in Ordnung, aber dann zum Beispiel nicht ein einzelnes Team nur abbilden, sondern es sollen mehrere Teams zu sehen sein, damit nicht der Anschein erweckt wird, es wird irgendwie eines bevorzugt oder so. Diesen Grundsatz hatten wir beim Verlag nicht, aber ich habe mir trotzdem gedacht, es wäre vielleicht sinnvoll, wir würden mehrere Autos abbilden, weil es einfach auch zeigt, worum es geht. Es ist Wettfahren, es ist ein Wettkampf. Unterschiedliche Fahrzeuge, unterschiedliche Hersteller treten gegeneinander an, um sich sportlich zu messen. Und das wollte ich, dass mein Titelbild das auch aussagt. Und dementsprechend habe ich ein Bild genommen, wo der Ferrari sehr prominent ist, wo Lewis Hamilton sehr prominent zu sehen ist als der dominierende Fahrer der letzten Jahre. Das muss man so sehen. Die Ergebnisse sprechen da für sich. Und eben, der Ferrari steht vorne. Dann haben wir mit Red Bull und McLaren ebenfalls zwei Teams, die jüngere Formel-1-Vergangenheit ziemlich bestimmt haben. Und so, als ich dieses Bild gesehen habe in der Recherche und geguckt habe, was könnte man denn nehmen, was wäre denn gut, darf man ja auch nicht vergessen, es hat am Ende ein recht quadratisches Format. Ne? Also es musste recht viel in dieses quadratische Format reinpassen. Und für mich war dann irgendwo klar, hey, das ergibt sich eigentlich perfekt. Das ergänzt sich wunderbar. Wir haben die geschichtliche Dimension mit Ferrari, der Mythosmarke, Traditionsmarke, das altgediente Team, das jeder einfach kennt. Wir haben den Lewis Hamilton, den siebenmaligen Weltmeister, den Rekordsieger der Formel 1 mit drauf auf dem Cover. Wir haben den Fahrer mit der Nummer 1, Max Verstappen, der vielleicht aktuell beste Formel 1-Fahrer im Red Bull. Red Bull ist auch ein großes Thema. Das wird nächstes Jahr ein Werksteam, weil es den eigenen Motor macht. Und dann haben wir McLaren noch für alle, die vielleicht ganz frisch zur Formel 1 dazugekommen sind, die orangefarbenen McLaren. Natürlich sind die auch eine bestimmende Farbe in der modernen Formel 1 und aber gleichzeitig auch wieder ein sehr historisches Team. Kurz und gut, dann habe ich dieses Bild gesehen und mir gedacht, hey, das passt wie die Faust aufs Auge. Das nehmen wir so. Und die rote Farbe, wie gesagt, haben wir dann zusammen entschieden. Es ist einfach ein Hingucker. Und eben, die rote Farbe verbinden einfach viel mit Sportlichkeit, mit Ferrari. Und deswegen war für uns klar, dass dieses Buch so in diese Richtung gehen soll. Es gab noch eine Diskussion, ob hinter dem Schriftzug Formel 1, der ist hinterlegt mit so einer Zielflaggenoptik, ob wir da ein anderes Muster hinterlegen. Ich glaube, in der Diskussion waren irgendwie so Rauten oder Pfeile oder so. Und dann habe ich mich, glaube ich, recht deutlich durchgesetzt und habe gesagt, also wenn wir da irgendwas hinterlegen, dann gibt es eigentlich nur eine Wahl. Und das ist dann das Zielflaggenmuster. Und das ist auch dann geworden.
Kevin, war so dein erster Gedanke? Mir fällt übrigens gerade zu meiner Schande auch auf, dass chinesische Schriftzeichen auf den Werbebannen sind. Das hätte mir ein Hinweis sein können. Kevin, erzähl mal, was war so dein erster Gedanke? Stefan hat ja gerade schon gesagt, es ist schon doch sehr symbolisch, wenn man, es wirkt ja im ersten Moment erstmal wie ein normales Bild aus einem Rennen, aber auch mit der Erklärung von Stefan und den Gedanken wirkt es doch recht symbolisch auch, oder?
Ja, ich habe das so, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das sofort erkannt.
Natürlich.
Ja, weil Lewis Hamilton einfach der größte aller Zeiten ist, ja, und deswegen muss der vorne sein. Aber ohne Flachs jetzt mal. Das macht schon alles Sinn, ne? Weil ich glaube, du musst ja immer bedenken, für wen machst du es? Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Wenn das jetzt im Laden liegt und sowas, und es ist ja generell schon sehr viel Rot auf dem Cover, und Rot ist als Signalfarbe einfach super wichtig. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass Rot einfach funktioniert. Und dann ist es Ferrari. Ja, Ferrari ist in Deutschland, und da musst du ja auch wissen, das Buch liegt in Deutschland, liegt vielleicht in Österreich und der Schweiz, in Luxemburg, da wo Deutsch geredet wird. Und die haben halt alle eine gesteigerte Verbindung zu Ferrari. Selbst die Österreicher haben das, ja, mit Gerhard Berger. Und deswegen fällt das schon mal auf. Dann hast du mit Lewis Hamilton den erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten ganz vorne. Dahinter sein veritabler Nachfolger mit Max Verstappen im Red Bull, der auch nochmal eine ganz eigene Geschichte in Deutschland erzählt hat. Und dahinter dann ist ein McLaren, ja. Und McLaren, das ist sozusagen das Team, was jetzt da ranrücken möchte. Und deswegen ist diese Symbolkraft dieses Bildes extrem groß. Ja, und dann auch noch in China. Also, gut, das war halt wirklich aufgrund der Begebenheiten, dass das nur im China-Rennen möglich war. Aber als wachsender Markt für die Formel 1 ja auch nicht unerheblich, was dann in den nächsten Jahren bestimmt noch passieren wird. Nö, also das ist schon ein sehr, sehr stimmiges Cover und hat sehr viele kleinere Details, über die man halt auch, ne, wenn man das dann so sieht, vortrefflich diskutieren kann und das besprechen kann. Und ich finde das sehr klug gewählt. Ich finde das wirklich sehr klug gewählt. Es ist sehr viel dabei, was einfach zur Geschichte der Formel 1, aber auch zur Zukunft der Formel 1 dazugehört. Und deswegen ist das ein perfekt ausgewähltes Bild, muss ich wirklich sagen, in all seiner Symbolik echt gut.
Zu meiner Ehrenrettung, es könnte natürlich auch der Moment sein, wo Verstappen und Piastri Lewis Hamilton überrunden, ne? Also ein kleiner Spaß. Stefan, eine Sache noch, die mich auch sehr interessiert, weil ich tatsächlich ja alle deine drei Bücher auch kenne. Wir haben es ja schon auch so ein bisschen angedeutet. Die Grand Prix-Geschichten waren natürlich auch sehr intensiver, was die Geschichte angeht, auch Geschichte, die eben vielleicht nicht sofort auf dem Schirm ist, mit diesen Aha-Momenten. Wie sehr hat sich denn die Arbeit an dem Buch unterschieden zu den Arbeiten, die du vorher bei den Grand Prix-Geschichten hast? Auch was mich sehr interessieren würde, der zeitliche Faktor.
Ja, also das war, glaube ich, auch noch ein Stück von der Frage vorher. Der Unterschied zur Arbeit mit dem Verlag, dass du halt in der Themensetzung und in der Umsetzung nicht ganz so frei bist. Also natürlich bist du als Autor der Experte sozusagen, du kennst das Thema, du weißt also, wo du dich bewegst und wie du es umzusetzen hast, aber es ist natürlich immer auch eine Abstimmungsfrage, was will vielleicht der Verlag oder was sagen vielleicht dann die? Da reden natürlich halt noch andere Leute mit. Das ist der große Unterschied zu meinen vorherigen Büchern, die sind im Selbstverlag erschienen, da war ich der einzige Boss, der einzige Entscheider und hatte natürlich auch diverse Leute, die mich da beraten haben, aber ganz grundsätzlich habe immer ich die Entscheidungen getroffen und das ist ja auch, glaube ich, ein anderes Konzept, die Art und Weise, wie die Grand Prix-Geschichten aufgebaut sind. Und da sind wir auch bei deiner jetzigen Frage, die Art und Weise, die Dinge zu recherchieren, da glaube ich, gehe ich sogar noch mal einen Schritt vor und sage, dass die Themenfindung eine ganz andere war. Also man muss sich das im Prinzip so vorstellen, die Grand Prix-Geschichten sind entstanden in einer Zeit, als ich den Live-Ticker gemacht habe bei Formel1.de. Und da war man naturgemäß als derjenige, der den Ticker macht, immer auch irgendwo unterwegs in den sozialen Netzwerken, hat vor allem viel die Twitter-Feeds gelesen. Und da gab es sehr oft On-This-Day-Postings, die ich gesehen habe. Und so bin ich ein bisschen auf die Idee gekommen, einfach besondere Jahrestage. Da sind besondere Sachen passiert. Okay, Dinge, die man so nicht auf dem Schirm hat, einfach. Und so kam das für mich, dass ich angefangen habe, mir eine Liste zu machen mit diesen Besonderheiten. Und irgendwann habe ich festgestellt, hey, diese Liste ist auch ganz schön umfangreich geworden inzwischen. Eigentlich müsste man da mal was draus machen, weil wenn das mir gefällt, gefällt das vielleicht auch noch anderen. Und so sind die Themen im Prinzip gewachsen. Also anders als jetzt hier bei Formel 1 alles, was man wissen muss, wo ich wirklich die Themen mehr oder weniger mir zusammengesucht habe, sind die Themen bei den Grand Prix-Geschichten der Reihe nach mir zugefallen, ja, weil ich irgendwas gesehen habe im Internet. Ich habe irgendwas in einem Buch gelesen, ich habe irgendwas in einer Doku gesehen oder so. Das ist anders. Bei einem neuen Buch musste ich es quasi nochmal suchen. Da musste ich wirklich das Themenfeld neu abstecken und das ist vielleicht der größte Unterschied dann gewesen. Und ja, bei den anderen Büchern, da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr in die Richtung auf den Einzelfall eingegangen. Das erzählt ja keine kontinuierliche Geschichte. Das hat keinen so ganz roten Faden wie jetzt hier dieses neue Buch, sondern da geht es darum, dass man das Schlagricht jeweils in einem Kapitel kompakt auf eines dieser Unterthemen richtet. Und das ist schon sehr speziell natürlich. Also das ist wahrscheinlich jetzt auch nichts Grand Prix-Geschichten, wo man sagt, das legt man jetzt einem wirklich frischen Formel-1-Fan in die Hand. Weil da, glaube ich, braucht man ein gewisses Grundverständnis von der Formel 1 und da auch natürlich sicherlich eine Begeisterung für die Historie. Wenn man sich nur für die Formel 1 ab 2020 interessiert, ist das alles wunderbar, gar kein Problem. Dann wird man vielleicht mit den Grand Prix-Geschichten jetzt nicht so die ultimative Freude haben, weil das doch sehr weit in den Rückspiegel blickt und sehr viel von der Vergangenheit einfach aufarbeitet. Und ja, also es war natürlich sehr interessant, das mit dem Verlag zu machen, weil man da natürlich auch ganz andere Deadlines hat. Das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Da war zum Beispiel immer klar, okay, wir wollen das Buch noch dieses Jahr rausbringen, vor Weihnachten, ganz klar, damit es auch die Möglichkeit hat, unterm Christbaum zu liegen. Und damit war auch einfach harte Grenzen gesetzt. Ne? Da musste ich mein Manuskript auch liefern. Und eigentlich, muss ich dann sagen, hat sich der Schreibeprozess insofern unterschieden von den Grand Prix-Geschichten, weil mir dann klar war, okay, ich muss es wirklich punktgenau abliegen. Das war bei den Grand Prix-Geschichten auch so, aber halt in Abstimmung mit der Druckerei nur. Da war nicht noch ein Verlag dazwischen geschaltet. Und dieses Mal war es so, dass die Vorarbeit, also die Recherche, das Einlesen, die ganzen Inhaltssachen, sich erarbeiten, die Themen zu setzen, mehr Zeit verschlungen hat, als dann bei den Grand Prix-Geschichten, weil da war die Struktur im Prinzip schon vorgegeben durch die Stichwortsammlung. Die ist ja einfach laufend mitgewachsen und damit war das schon mal erledigt, dann konnte ich mehr oder weniger direkt ins Schreiben. Das war bei diesem Buch definitiv anders. Der reine Schreibeprozess, muss ich sagen, der war eigentlich recht ähnlich, wobei das neue Buch, ist ganz lustig, also für mich persönlich, ich empfinde es als lustig, es ist eigentlich ein reines Feierabendprodukt gewesen. Also ich habe mir jetzt nicht ganze Tage Zeit genommen, um dieses Buch zu schreiben, sondern mehrheitlich ist es entstanden in den Stunden ab etwa 19 Uhr, 20 Uhr, wenn die Kids im Bett waren. Dann habe ich mich halt noch hingesetzt, meist bis Mitternacht oder so, und habe halt noch weitere Kapitel geschrieben oder weitere Sachen geschrieben, weitere Arbeiten gemacht und so. Tatsächlich war ich da auch überrascht. Ich hatte natürlich die Freiheiten und die Möglichkeiten, dass ich mich ja mal am Samstag hinsetze. Das war schon natürlich der Fall. Aber es war in der Mehrheit einfach so, dass es unter der Woche abends entstanden ist und eigentlich sogar recht wenig Einfluss auf unser Familienleben hatte. Dadurch, weil die Kids eben schon schlafen waren, dann haben sie den Papa nicht gebraucht, das können sie allein. Und dann ging das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und bei den Grand Prix-Geschichten, da war es anders. Da habe ich mich tatsächlich mal ja, für Tage oder halbe Tage mal rausgenommen komplett, bin mal rechts rangefahren und habe da von meiner Familie die Zeit gekriegt, dass ich mich wirklich vergraben kann. Und irgendwie lief es bei dem Buch geschmeidiger, glaube ich, einfach durch. Ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat, warum das so war, aber es hat auf alle Fälle gut funktioniert. Also das ist aber auf jeden Fall ein großer Unterschied, wie dieses Buch entstanden ist im Vergleich zu den Grand Prix-Geschichten und hat mir gut gefallen. Also ist ein gutes Modell gewesen, glaube ich.
Ja, also das kann ich nachfühlen. Ich habe ja selber auch einen Sohn. Das ist diese Feierabendzeit, da ist man auch sehr produktiv. Ne? Also das ist, wenn man ja die Ruhe hat und weiß, alle schlafen, das ist immer sensationell gut. Jetzt ist natürlich die brennendste Frage, die ich an dich habe, Stefan. Wie sieht deine Zukunft als Buchschreiber aus? Hast du Ideen, Projekte, wird es vielleicht Grand Prix-Geschichten 3 geben? Möchtest du vielleicht auch mehr solche Verlagsbücher angehen oder vielleicht den Nico Rosberg machen und jetzt nach einem erfolgreichen Buch stellst du alles ein? Was können wir erwarten von Stefan Ehlen als Autor in den nächsten Jahren?
Also hoffentlich noch weitere Bücher. Ich sag's im Plural. Ideen habe ich schon. Ja, natürlich. Die Grand Prix-Geschichten, die sind mir natürlich auch ans Herz gewachsen, das ist ganz klar. Und ich verrate jetzt kein großes Geheimnis, wenn ich sage, Die Stichwortsammlung gibt es weiterhin. Und die gäbe vermutlich irgendwann mal einen dritten Band her. Ich kann jetzt nicht konkret sagen, der kommt dann und dann. Ich kann vielleicht sagen, es schwebt mir schon vor, dass ich da einen dritten Band rausbringe. Ich habe allerdings auch noch ein paar andere Ideen und könnte mir schon gut vorstellen, dass es noch ein paar Formel-1-Bücher von mir gibt auf jeden Fall. Also nee, ich werde nicht den Rosberg machen. Ich werde vielleicht eher den Alonso machen und sagen, das könnte noch ein paar Jährchen dauern, dass ihr da hin und wieder von mir ein paar neue Bücher kriegt. Ja, nee, weil einfach, ich finde, da gibt es noch so viele wunderbare Themen, die man bearbeiten kann. Sicherlich im Rahmen der Grand Prix-Geschichten, dass man da wirklich auf einzelne Episoden nochmal eingeht. Aber das fand ich auch das Spannende hier bei, ich nenne es mal einfach Erklärstück, Formel 1, alles, was man wissen muss. Da gibt es schon auch noch, glaube ich, Potenzial, dass man da noch ein bisschen vielleicht abtauchen kann. Mehr in Richtung Persönlichkeiten, mehr vielleicht auch in Richtung Teams oder ja, andere Dinge in anderer Form erklären. Ich glaube schon, dass das tragen würde und habe da, wie gesagt, ein paar Sachen, die habe ich mir schon mal notiert. Und es ist natürlich aber auch einfach eine Aufwandsfrage, das muss man ganz klar sagen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe da den Herbst zugebracht damit, die Themenfindung zu machen und das alles abzustecken mit dem Inhaltsverzeichnis. Dann habe ich 3 Monate lang sehr intensiv geschrieben. Das bedeutet natürlich auch, wie du es gerade gesagt hast, abends hat man dann die Luft, solche Dinge mal zu machen. Wenn ich aber halt jeden Abend da sitze und ein Buch schreibe, dann bleiben logischerweise andere Dinge auch einfach liegen. Und deswegen kann man halt nicht nahtlos produzieren, in Anführungszeichen, sondern muss sich dann schon auch mal wieder, glaube ich, den Raum lassen für andere Dinge. Und ich habe es für mich tatsächlich, kann ich frei heraus sagen, noch nicht überlegt, wie es jetzt weitergeht mit dem nächsten Buchprojekt. Ich habe eins im Hinterkopf, sehr konkret sogar. Das werde ich versuchen, irgendwann mal demnächst anzugehen, aber völlig offen, wann es dann rauskommt. Aber ja, es gibt Dinge, die spuken in meinem Kopf rum und die möchte ich ganz zu Papier bringen. Das ist definitiv so.
Das freut mich auch sehr. Also weiter so.
Danke.
Stefan, jetzt habe ich dir natürlich sehr viele Fragen gestellt und dich gelöchert bezüglich dieses Buches. Gibt es denn noch eine oder zwei oder gerne auch 5 Dinge, die du persönlich vielleicht noch erzählen möchtest, wo du sagst, ah, da habe ich noch eine Geschichte zu, das möchte ich noch loswerden, das ist bis jetzt nicht aufgekommen. Dann fühl dich jetzt gerne frei und leg los.
Also tatsächlich finde ich, ist es manchmal bei den Formel-1-Regeln ja auch ein bisschen verwirrend. Was sagen die jetzt genau aus? Und das steht dann wiederum im Kontrast zu dem, was man halt so im Fernsehen auch hört von den Kommentatoren oder was wird wie formuliert. Und das ist mir zumindest immer auch ein großes Anliegen, dass man dann auch die korrekten Terminologien verwendet beispielsweise. Und ich nenne dann immer gern das Beispiel Streckenposten und Sportwart. Und deswegen war es mir auch wichtig, das in dem Buch nochmal zu definieren. Der Streckenposten ist eben nicht derjenige, der auf die Strecke läuft und irgendwelche Teile aufsammelt zum Beispiel oder Flaggen schwenkt, sondern das ist der Sportwart. Und der Sportwart ist derjenige, der die Flaggen schwenkt und Teile von der Rennstrecke holt von seinem Streckenposten aus. Weil der Posten an sich bezeichnet den Ort, an dem die Sportwarte stehen. Und da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, ja, Pfennigfuchser und einer, der hier Erbsenzählerei betreibt und so. Aber einfach, es geht auch ein bisschen darum, ne, dass man sowas, was dann auch gerne mal erzählt wird im Fernsehen, einzuordnen weiß. Und da finde ich, gibt es auch so ein paar Begriffe in diesem A bis Z hinten drin, die, glaube ich, versuchen, das Ganze nochmal in den richtigen Kontext zu setzen. Und mir persönlich hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht, muss ich sagen, auch gerade diese Stichworte am Ende nochmal zusammenzustellen. Einfach vor dem Hintergrund, weil das extrem interessant war, sich mal zu überlegen, was sind denn eigentlich so diese Begrifflichkeiten, mit denen man zu tun hat. Und auch da ging es natürlich los mit einer Liste und die war irgendwann mal ziemlich lang. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon interessant, dass die Formel 1 eine Sportart ist, natürlich sehr englisch geprägt, sehr englischsprachig geprägt, die einfach unheimlich viele Fachbegriffe hat. Und das ist natürlich auch eine sehr hohe Hürde für einen Einsteiger, glaube ich. Weil jede Übertragung kommt mit so vielen Fachbegriffen daher. Wenn man da neu ist, glaube ich, wird nicht alles erklärt. Man versucht natürlich als TV-Kommentator immer irgendwie so einen kleinen Schubser-Kontext mitzugeben, ne, um da auch neue abzuholen. Aber dann sagen gleichzeitig die anderen, die schon lange dabei sind, ihr müsst nicht jedes Mal erklären, wie ein Stint heißt oder Undercut, Overcut oder sowas. Aber das ist immer so ein bisschen der Spagat. Und deswegen habe ich mir gedacht, wer es weiß, gut. Wer es nicht weiß, hat hier die ideale Anlaufstelle. Und manchmal ist es auch so, dass man von Begriffen vielleicht eine völlig falsche Bedeutung im Hinterkopf hat oder eine leicht abweichende Bedeutung. Und deshalb hat mir das wirklich, wie gesagt, großen Spaß gemacht und Freude gemacht, diese Liste nochmal durchzugehen und zu analysieren und einfach aufzulisten, was da alles drinsteckt. Und mir hat es auch nochmal die Augen geöffnet, dass es eben nicht nur so ist, dass das Formel-1-Reglement überlagert ist und zu komplex und zu kompliziert, sondern dass man sich schon einfach auf die Formel 1 auch einlassen muss, weil da einfach unheimlich viel drinsteckt. Technisch, sportlich, historisch. Und also zumindest bei mir hat es die Faszination nochmal nur noch verstärkt.
Jetzt bist du ja wirklich ein jahrelang und auch ein renommierter Motorsportjournalist. Du bist auch Kommentator. Gab es nichtsdestotrotz beim Schreiben irgendwie nochmal so ein Aha-Moment, wo du selber dachtest, oh ja, das habe ich so nicht mehr auf dem Schirm gehabt oder das wusste ich gar nicht? Oder warst du da oder bist du in der Materie schon so sicher, dass du das wirklich routiniert alles rausgesucht hast, ohne dass du dich selber nochmal überraschen musstest?
Nein, also ich glaube, man kann gar nicht alles im Kopf haben zur Formel 1, das geht gar nicht, weil dafür sind die Reglements einfach zu dick, zu umfangreich, werden zu häufig geändert. Also das ringt mir sehr große Bewunderung ab, wenn das jemand kann und aus dem FF sofort weiß, ja, das ist so und so, weil oft genug auch in der Redaktion sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen es einfach nachschlagen. Natürlich müssen wir sicher gehen, wir müssen es eh prüfen, aber alles kann man gar nicht im Kopf haben. Aber interessant, dass du es ansprichst, einer dieser Punkte war, glaube ich, Rennleiter und Renndirektor. Wird oft synonym gebraucht, also so im normalen Sprachgebrauch, auch in den Übertragungen beispielsweise, aber es sind halt einfach zwei unterschiedliche Positionen. Das hat man vielleicht irgendwann schon mal gehört. So ging es zumindest mir. Und dann habe ich das nochmal nachgelesen und habe mir gedacht, ha, sind wirklich zwei unterschiedliche Leute. Und die unterscheiden sich auch in ihren Funktionalitäten, in ihren Verantwortungsbereichen und in dem, was sie halt so tun. Und das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, ja. Es ist nicht dramatisch, wenn man mal Renndirektor oder Rennleiter verwechselt sozusagen, weil beide sind natürlich sehr hohe Tiere, beide sind dafür verantwortlich, dass die Veranstaltung gut funktioniert. Da ist es jetzt nicht kriegsentscheidend sozusagen, ob man das jetzt korrekt benannt hat oder nicht. Aber eben, es steckt halt leicht eine unterschiedliche Facette dann drin. Und das hat mir nochmal gezeigt, ja, es schadet nicht, wenn man den Blick halt dann doch einfach nochmal ein bisschen schärft für solche Dinge. Und definitiv, also mir hat es geholfen zu wissen, der Renndirektor ist tatsächlich das Oberhaupt der Veranstaltung und der Rennleiter ist ihm untergeordnet, hat aber natürlich auch große Entscheidungsbefugnis, aber eben zwei Paar Stiefel.
Ja, sehr, sehr spannend. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, dieses Buch. Nochmal, Formel 1, alles, was man wissen muss von Stefan Ehlen, erschien im Meyer Verlag. 16 Euro, gut angelegtes Geld. Klar, jetzt wird es schwer, das noch pünktlich zu Weihnachten zu beschaffen, wenn die Folge online geht. Aber auch nach zwischen den Tagen, wie man so schön sagt, toller Lesestoff. Ich kann es nur empfehlen. Stefan, ich danke dir an dieser Stelle erstmal wirklich für diese ausgiebigen Einblicke einfach in die Entstehung dieses Buchs, was ich auch gerade in den Händen halten und wirklich sehr, sehr toll fand. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir dich jetzt noch in den Fragenhagel gleich nehmen dürfen. Da wird Kevin übernehmen, denn wir wollen natürlich jetzt auch nach dem Blick in die Historie über die Grand Prix-Geschichten, nach dem Blick in die, ja, in alles, was man eben über die Formel 1 wissen muss, jetzt gleich mit dir natürlich auch noch ein bisschen aktuelle Themen besprechen. Wir werden es heute so machen wie beim letztjährigen oder diesjährigen Grand Prix in Monaco. Wir werden heute zwei Boxenstops einführen. Den nächsten werden wir jetzt machen. Vorher noch eine Sache, die, glaube ich, auch wichtig ist. Wenn ihr dieses Buch gerne signiert haben wollt von Stefan, könnt ihr das auch bestellen auf seiner Homepage www.grand-prix-geschichten.de. Stefan, ich kann nur sagen, ich habe selber ein Buch mit Widmung von dir. Es sind sehr schöne Widmungen. Man merkt die Liebe zur Formel 1, die sprießt da nicht nur aus den gedruckten Seiten, sondern auch von den Widmungen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich möchte dir an dieser Stelle wirklich sehr herzlich danken. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Es war mir auch eine große Freude, dieses Buch wirklich lesen zu dürfen. Und jetzt werden wir dich gleich, wie gesagt, in den Fragenhagel nehmen nach einer kurzen Pause bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski, Stefan Ehlen und ich, Kevin Scheuren, begrüße euch nochmal zurück. Nach der Buchbesprechung ist vor der Saisonanalyse sozusagen, denn wenn wir Stefan schon mal da haben, dann wollen wir mit ihm das gleiche Spiel spielen, wie wir es mit Frederik Hackbart auch gemacht haben in der letzten Woche und über Gewinner und Verlierer der Saison sprechen, werden aber auch noch später auf 2026 vorausschauen, denn auch darum kümmert sich ja Stefan in seinem Buch Formel 1 alles, was man wissen muss, denn es gibt ein neues Reglement, es gibt neue Regeln und ja, vielleicht auch neue Erwartungen an die Formel 1, da werden wir Stefan auch noch löchern. Ja, beginnen aber mit dem Gewinner der Saison, Stefan. Wer ist es für dich und warum?
Also es gibt wahrscheinlich mehrere Gewinner, die kann man jetzt vielleicht versuchen, unterschiedlich hoch aufs Podium zu stellen, aber sicherlich ein Gewinner muss natürlich Lando Norris sein, der wirklich bewiesen hat, glaube ich, seit dem Herbst, dass er die Schwächen, die er bis dahin gehabt hat, dass die Konzentration nicht so ganz hingehauen hat, dass er wirklich fehleranfällig war, dass er das einfach abgestellt hat. Und wenn man tatsächlich sich die Saison ab Herbst bedenkt, dann war er wirklich verdammt gut unterwegs. Er hat zwar weiterhin so ein paar kleine Wackler drin gehabt, aber ich meine, es war eine Rennsaison über 24 Rennwochenenden mit insgesamt 30 Rennen, wenn man Sprint und Grand Prix zusammenzählt. Das ist schon echt viel. Dass man da eine perfekte Saison hinlegt, ist quasi unmöglich. Und da glaube ich wirklich, der Lando Norris, der hat sich echt gemacht und kann deswegen auch ein verdienter Weltmeister sein. Und wer sich auch sehr gemacht hat, ist, glaube ich, der Isa Katja. Also nicht umsonst fährt er nächstes Jahr Red Bull. Aber der hat auch nicht unbedingt beim ersten Rennen in Melbourne, aber danach doch sehr deutlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und fand ich wirklich auch eine patentgute Saison, hat sich da gut eingefügt. Und deswegen einer meiner Gewinner auf jeden Fall er. Oliver Bearman, auch einer, der, glaube ich, sich einen Namen gemacht hat gegen Esteban Ocon, der ja durchaus eine feste Größe ist in der Formel 1. Und jetzt verliert mich meine Stimme hier, Moment.
Ja, so ist das. Das ist,
ein Verlierer ist auf jeden Fall meine Stimme, das habe ich schon gemerkt.
Zeit für Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier nicht, aber Weihnachtspause.
Also ich möchte betonen, ich hatte heute Nacht keine Weihnachtsfeier vor dieser, vor dieser Aufzeichnung, sondern das ist einfach, ja, es ist einfach ein bisschen der Wurm drin, beziehungsweise der Frosch drin.
Aber ihr seht, es ist Starting Grid, es ist nur einmal live, verpasst es nicht.
Absolut. Nee, und ansonsten die Gewinner. Ich glaube, die Formel 1 darf sich auch als Gewinner sehen, weil es war ein Dreikampf. Es war zunächst ein Zweikampf, dann war es ein Dreikampf in der Formel 1 Weltmeisterschaft bei der Fahrerwertung. Das hat man auch nicht so oft. Und bei einer Saison, die so lang ist, hätte es in einer anderen Konstellation, Max Verstappen hat es ja mal anklingen lassen, möglicherweise auch schon früher eine Titelentscheidung gegeben. Ne? Und insofern bis zum letzten Rennen wirklich die Frage, wer wird es denn am Ende? Das hat schon was. Und wir haben ein Teamduell erlebt, das auch ein bisschen anders gelaufen ist, als man es vielleicht erwartet hat. Oder zumindest, als man es sich vielleicht ausgemalt hat. Wir Medienleute, wir setzen natürlich schon immer auf den ganz großen Skandal, dass wir mal eine Schlagzeile machen können. Das ist ja auch ganz klar. Aber der Skandal sozusagen ist ausgeblieben, weil die das wirklich fair und square durchgezogen haben. Nicht ganz ohne Kritik. Und es ging auch teilweise in die Hose. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber auch das war interessant zu sehen, wie dieser Titelkampf geführt wurde. Also ja, ich glaube, die Formel 1 Saison 2025, sie hatte schon vieles, wo ich sagen kann, das hat mich wirklich auch begeistert.
Ich möchte mal zu Lando Norris zurückkommen, weil der ja auch sehr kontrovers diskutiert wird. Letzte Woche hatten wir Frederik hier zu Gast und da gab es ja auch jede Menge Feedback zu, kontroverses Feedback auch, das wussten wir auch vorher, dass das eine Folge werden wird, die mit Sicherheit einige in Aufruhr versetzt, weil Lando Norris als Weltmeister von Frederik sehr, sehr kontrovers betrachtet wurde und da natürlich die Reaktionen darauf dementsprechend waren. Ne? Einige, die gesagt haben, ja, nee, der hat da schon seine Punkte. Andere gesagt haben, ja, aber der hat da doch auch eine Anti-Norris-Agenda oder hast du nicht gesehen? Also, dass die aufgezählten Fakten entweder dem einen gefallen, dem anderen nicht. Ich meine, das gehört halt auch dazu. Aber Lando Norris als Weltmeister, Man hat schon den Eindruck durch dieses Teamduell von McLaren, ist da ein kleiner Schatten drauf. Ich habe es ja auch gesagt, für mich ist er auch ein Gewinner, weil er eben Weltmeister geworden ist und die Geschichte auserzählt wurde, die er geschrieben hat mit McLaren zusammen. Und das steht außer Frage, aber ich habe die letzten Jahre wirklich keinen Weltmeister erlebt, der im Gros der Fans, der im Gros der Berichterstatter, und wenn man dann jetzt auch so die Ranglisten von Kolleginnen und Kollegen sich anguckt, da kommt Lando Norris jetzt eigentlich nie weit oben. Ne? Also da ist dann immer Max Verstappen auf der Eins, da ist dann bei den Formel-1-Fahrern Russell und Leclerc noch vor Norris, dann kommt der Norris mal, manche stellen den Piastri sogar vor den Norris. Ja, verdient er diesen Schatten auf seiner Weltmeisterschaft oder wie schätzt du das ein?
Also ich würde es so formulieren, Lando Norris ist Weltmeister, weil er am meisten Punkte geholt hat, nicht weil er der beste Fahrer ist. Ich glaube tatsächlich, mindestens Max Verstappen ist fahrerisch besser. Glaube ich wirklich. Und Lando Norris hat aber dieses Jahr halt die meisten Punkte geholt. Und ich habe vorher mal gesagt, so in die Richtung, Max Verstappen hat mal gesagt, wenn er im McLaren gesessen wäre, dann wäre die WM deutlich früher entschieden worden. Das würde ich unterschreiben. Das glaube ich wirklich. McLaren war dieses Jahr das stärkste Team. Die haben ein super Auto gehabt und da kann man vielleicht auch sagen, ja, Norris und Piastri haben es vielleicht nicht verstanden, dieses super Auto so umzusetzen, wie es andere hingekriegt hätten. Und insofern, ja, Lando Norris hat den Titel verdient, weil wie gesagt, er hat die Voraussetzungen erfüllt, er hat die Punkte geholt, alles fein. Da gibt es nichts dran zu drütteln. Deswegen ist das alles in Ordnung, aber es ist insofern vielleicht ein Schatten auf dem Titel, weil man bei ihm so ein bisschen den Eindruck hat, könnte auch der einzige Titel bleiben. Also dieses Jahr waren vielleicht die Sterne günstig für ihn. Dieses Jahr hat es vielleicht geklappt, aber es ist jetzt nicht so wie bei Max Verstappen, wo du irgendwie das Gefühl hast, ja, der wird noch nachlegen, garantiert, der schreibt die Rekordbücher um. Diesen Eindruck habe ich bei Lando Norris nicht. Ich glaube, das ist das, was die große Spannung ist bei Lando Norris in der Zukunft. Wie er jetzt mit dieser ja, Favoritenrolle irgendwo auch umgehen wird, umgehen kann. Das Blöde in dieser Hinsicht ist jetzt natürlich, es wird nächstes Jahr alles neu ausgewürfelt. Ne? Wenn jetzt nochmal ein Jahr wäre unter dem aktuellen Reglement, das wäre sehr interessant. Das wäre wirklich interessant, weil dann könnte man das ganz anders nochmal, glaube ich, in Kontext setzen. Nur, da muss man wieder auch sagen, rückblickend, naja, die Saison 2025, sie wäre wahrscheinlich ganz anders verlaufen, wenn nicht 2026 neue Regeln gekommen wären. Also wenn nicht McLaren frühzeitig auch gesagt hätte, wir stellen die Entwicklung ein. Red Bull hat ja weiterentwickelt, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Saison so zu Ende gegangen ist, wie sie zu Ende gegangen ist. Also da sind so viele Faktoren drin, einfach wo man das Gefühl hat, es war eine einzigartige Situation. Es war eine einzigartige Saison und am Ende steht Lando Norris vorne und das ist völlig okay. Wird er als einer der großen Champions in Erinnerung bleiben? Das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Und da glaube ich, müssen wir noch ein bisschen dem Ganzen Zeit geben und warten, was da noch kommt. Weil es ist oft so, dass man, glaube ich, in der Retrospektive die Leute nochmal ein bisschen anders sieht oder anders bewertet. Ein Jenson Button zum Beispiel, einmal Weltmeister 2009 mit Brawn, der hat einen Stellenwert, ne? Der hat einen Stellenwert als Karriereleistung irgendwo. Und trotzdem kann man auch sagen, bei ihm, ne, das war auch eine einzigartige Situation. In diesem einen Jahr bei Brawn, da hat es funktioniert, da hat er den Titel geholt. Das war auch am Ende knapp. Ne? Da waren andere auch da, die haben dann am Ende den Vorsprung doch ziemlich abgeknabbert, aber der Button hat es damals ins Ziel gekriegt und konnte dann später nicht dran anknüpfen. Trotzdem, wie gesagt, hat er einen hohen Stellenwert im Formel-1-Fahrerlager. Ob den Lando Norris in dieser Form auch kriegen kann, das ist die Frage. Aber auf alle Fälle, und das kann Norris niemand nehmen, er ist ein anderer Typ. Ne? Er ist ein anderer Typ als zum Beispiel ein Button, schon ganz anders als Max Verstappen oder Lewis Hamilton, weil er einfach so ein bisschen auch der Sunny Boy ist, der keiner Fliege was zuleide tun kann. Und das fand ich insofern auch mal erfrischend. Und man verzeihe mir den Begriff, er ist zumindest kein Arschloch-Weltmeister, sondern einer, der tatsächlich sich auch auf die Fahnen schreibt, ich mache das fair und square. Und niemand ist, der irgendwie zu sehr in die unfaire Trickkiste greift. Und das ist was, was mir tatsächlich imponiert, weil bisher haben wir oft gesagt immer, naja, als Weltmeister, da musst du schon irgendwie klare Kante zeigen, da braucht es eine gewisse Härte, da musst du schon einer sein, der da auch mal den Gegner von der Strecke fährt. Und Lando Norris hat dieses Jahr gezeigt, muss nicht unbedingt so sein. Und ja, interessante neue Facette, die Formel 1 hier gesehen hat.
Dann lass uns über die Verlierer sprechen. Wen hast du da auf deiner Liste?
Viele. Ich glaube, ich hatte in unseren Thesen bei Formel1.de zu Saisonbeginn gesagt, dass Yuki Tsunoda möglicherweise sein letztes Jahr fährt und ja, fühle mich darin bestätigt. Hatte nicht gedacht, dass es so kommen wird, wie es gekommen ist tatsächlich. Ich habe eher gedacht, er bleibt einfach bei den Racing Bulls und fährt aus Leistungsgründen seine letzte Saison. Aber nichtsdestotrotz, man muss einfach klar sagen, wenn man seine Karriere jetzt bedenkt, im Rückspiegel auch, dann war das zu lange zu wenig. Also ein Stück weit, glaube ich, hätte es ihm gut getan, er hätte im Mittelfeld weiter Akzente setzen können. Das ist so ein bisschen wie der Pierre Gasly. Ne? Der ist auch ein patenter Mittelfeldfahrer, an guten Tagen wirklich sehr gut, aber hat halt nicht so viele gute Tage. Und bei Yuki Tsunoda ist, glaube ich, einfach jetzt der Beweis schuldig geblieben, dass er den Schritt zum Topfahrer machen kann. Das wäre die Chance gewesen dieses Jahr, hat nicht geklappt. Deswegen er für mich einer der großen Verlierer. Und natürlich, Lewis Hamilton war vorher schon Thema. Also das ist schon, hat schon Spuren hinterlassen an seinem Denkmal, glaube ich, dieses erste Jahr bei Ferrari. Weil auch andere Fahrer, die das Team gewechselt haben, deutlich besser irgendwann zurechtgekommen sind. Also man nehme einen Carlos Sainz bei Williams, ist für mich auch ein Gewinner, genauso wie Williams beispielsweise. Wenn man dann bedenkt, was da gelaufen ist, auch der Carlos Sainz hat sich schwer getan, aber der hat sich rangerobbt. Und erstaunlich fand ich auch, wie Carlos Sainz in den letzten Wochen aufgetreten ist. Der hat dem Alex Albon den Rang abgelaufen im Team und hat nach außen hin signalisiert, Leute, ich habe Williams vorangebracht, ich habe die Ideen eingebracht, die Ingenieure haben sie gekauft, haben sie umgesetzt und schaut, wo wir jetzt sind. Das ist genau das, was mir bei Lewis Hamilton fehlt, dass man das Gefühl hat, der bringt sich da ein, der geht all in und da entsteht was. Und tatsächlich fand ich das erschreckend sogar, wie schwach die Saison auslief von Lewis Hamilton mit diesen reihenweisen Q1-Ausfällen im Qualifying und diese Hilflosigkeit Woche für Woche zu sehen, dass er nicht erklären kann, woran hat es gelegen, was ist es jetzt eigentlich. Also das ist, dass dieses Jahr so grandios in die Hose gehen konnte, das ist für mich immer noch nicht ganz fassbar. Und vielleicht muss man auch einfach dann jetzt konstatieren, es ist schön, es ist eine großartige Story, nach wie vor der erfolgreichste Fahrer bei der Traditionsmarke. Aber dieses Happy End, das man sich vielleicht erhofft hat, in sportlicher Hinsicht, das wird es vielleicht nicht geben, weil auch ein Lewis Hamilton im Herbst seiner Karriere ist und sicherlich schon mal besser unterwegs war. Und von der Ausgangslage her tue ich mich schwer zu glauben, dass es nächstes Jahr bedeutend besser wird. Es sei denn, der Ferrari wird eine Rakete. Dann, glaube ich, ist vieles möglich. Dann kennen wir aus der Vergangenheit, wenn der Hamilton einigermaßen Lunte riecht, dann ist er auch wieder zur Stelle. Aber ist er noch so gut wie vor 10 Jahren? Das glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, 2026 wird eine ganz entscheidende Saison für Lewis Hamilton und der wird recht früh eine Entscheidung treffen und die kann entweder sein, ja, ich gebe mir das noch eine Weile, ich vermute aber eher, dass es in die Richtung geht, das könnte echt zäh werden und dass wir dann nimmer lange Lewis Hamilton in der Formel 1 sehen. Das ist, wie gesagt, mein persönliches Gefühl, weil ich glaube, dauerhaft hinterherfahren, das wird er nicht wollen, auch nicht bei Ferrari.
Nee, das kann auch keiner wollen, aber traust du es ihm denn zu, nochmal den Turnaround zu schaffen? Wir werden ja gleich noch über die Regelveränderungen sprechen, auch über das neue Reglement, dass es dann einfach nur das Ground-Effect-Auto war und die Art und Weise, wie das Auto gefahren ist, weil, naja, gibt ja immer viele, die sagen, gut, 7-facher Weltmeister ist er nur gewonnen, weil er in besten Autos saß, die über 100 Siege, der hat er nur geholt, weil er in besten Autos saß, aber er selber musste ja nie was leisten. Traust du es ihm denn selber nochmal zu, den Bock umzustoßen?
Also niemand hat eine Kristallkugel und weiß, wie sehr oder wie gut die Fahrer mit den neuen Autos zurechtkommen. Ich glaube, das ist schwierig. Aber ich glaube, das, was man dieses Jahr gesehen hat, er tut sich schwer gegen Charles Leclerc, da überhaupt im Teamduell irgendwie anzustinken. Punktuell ist er sicherlich mal irgendwo vorne dabei gewesen, aber er hat es halt nicht verstanden, dieses Auto so umzusetzen, wie sich's geziemt hätte. Und da glaube ich, wenn man halt über die Saison hinweg null Fortschritt erkennt, dass der Ferrari und der Hamilton irgendwie harmonieren, und da glaube ich, geht es auch ein Stück weit um das Team, das nicht so richtig harmoniert mit ihm, ja, dann tue ich mich schwer zu glauben, dass da wirklich die ganz große Trendwende dabei rauskommt. Ich glaube wirklich, man hat diesen Wechsel auch ein Stück weit unterschätzt. Ich glaube, der Hamilton hat es unterschätzt in dem Sinne, dass er niemanden mitgenommen hat von Mercedes. Also wahrscheinlich hätte es ihm gut getan, er hätte seinen Bono, Peter Bonington, dabei gehabt als Renningenieur. Ich glaube, das wäre eine gute Basis gewesen. Wenn man da zurückgeht und denkt, ja, der Schumi hat es ja vorgemacht, ne? Der hat da reihenweise die Ingenieure mitgenommen und Ross Brawn unter anderem auch. Und das hat schon dazu beigetragen, dass bei Ferrari was entstanden ist. Und Ferrari hat halt leider oft immer dieses Image, auch dieses Jahr, dass es halt ein Hühnerhaufen ist und dass da ein bisschen mehr Struktur rein sollte. Und diese Struktur gab es halt nicht. Und ein Hamilton, der aus einem hyperstrukturierten Team wie Mercedes kommt, der glaube ich, steht da so ein bisschen verloren da. Und solange das so bleibt, und ich erkenne jetzt bisher nicht, dass sich bei Ferrari da irgendwie großartig was ändert, solange, glaube ich, wird es extrem zäh für ihn sein. Und wie heißt so schön, der erste Gegner ist der Teamkollege. Auch das wird für den Hamilton jetzt nicht Nigmate Wiesen sein, dass er den Leclerc nächstes Jahr biegt. Also ich sehe da sehr, sehr viele Fragezeichen, ehrlich gesagt, und bin mir sicher, die sieht er auch.
Ich habe auch noch Fragezeichen, und zwar zu weiteren Verlierern. Hast du da noch mehr?
Lass mich überlegen. Weitere Verlierer.
Das ist ja Ocon zum Beispiel schon genannt. Ja, also
ja.
Finde Ocon ist wirklich so einer, da muss man echt mal gucken, ne, wie das jetzt nächstes Jahr für den da weitergeht, weil wenn wir darüber reden, dass es Fahrer gibt, die nach 2026 über die Klippe springen könnten, was die Formel-1-Zukunft angeht, wenn der Behrmann das nochmal so macht und sich da weiter aufschwingt, Ferrari-Fahrer zu werden, dann weiß ich nicht, ob man bei Haas mit dem steigenden Toyota-Input sagt, oh ja, den Esteban, der wird wahrscheinlich nicht wenig kosten, den nehmen wir, statt vielleicht einen Toyota Junior zu nehmen oder wer auch immer sich aus japanischer Seite irgendwie anbietet.
Ja, also Ocon ist sicherlich ein Verlierer, wenn man das so als Maßstab anlegt, dass der Behrmann ihm da wirklich reinweise um die Ohren gefahren ist. Ich würde auch Alex Albon nominieren als Verlierer, ne? Der klar als Führungsfahrer von Williams in die Saison gegangen ist und sich dann den Schneid hat abkaufen lassen. Also das Team ist völlig gekippt in Richtung Sainz und der Albon hat irgendwann auch mal völlig das Konzept verloren. Ne? Es war dann völlig raus, lief nicht mehr, fast schon auf dem Niveau von Hamilton, was früher mal ein Lob war, jetzt ist es eher das Gegenteil. Ja, also da ging es auch völlig in die falsche Richtung. Und es gibt auch noch einen großen Verlierer, vielleicht den allergrößten, Oscar Piastri. Ist mir immer noch nicht klar, was da passiert ist. Also ich habe auch bisher nicht eine schlüssige Erklärung gesehen, gehört oder gelesen, warum er im Herbst so dermaßen eingebrochen ist. Und ich nehm diese Erklärung mit, ja, die Strecken haben halt ihm nicht getaugt und seiner Fahrweise irgendwie niemandem ab, ehrlich gesagt. Also ein Fahrer auf dem Niveau, der zwei Drittel der Saison meistern kann, ohne dass er total abkackt, der ist auf einmal völlig abgemeldet. Also mir kommt das spanisch vor. Ich will jetzt da nicht eine Verschwörungstheorie aufmachen oder irgendwas, aber ich hätte halt gerne eine echte Antwort darauf. Bin mir sicher, er auch, weil der Leistungsabfall, der war schon eklatant und über so einen Querschnitt von Rennstrecken hinweg, dass ich mir die Frage stelle, was genau ist da eigentlich passiert? Also ich finde, das ist eine der größten Fragen dieses Jahres. Was ist mit Oscar Piastri los gewesen? Und da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie das noch weitergeht. Und du hast gerade schon gesagt, 2026, da wird es hin und wieder einen Stühlerücken geben. Das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass es nächstes Jahr extrem interessant wird, was sich auf dem Fahrermarkt tut. Der ist dieses Jahr ja quasi nicht existent, weil jeder sich über die Schwelle hinweg natürlich die Leute behalten hat oder zumindest die allermeisten. Aber da wird, glaube ich, der Fahrermarkt sehr früh sehr stark in Bewegung kommen, sobald klar ist, wer sich wie positioniert unter den neuen Regeln. Also da gehe ich schwer davon aus, dass das Rennen neben der Rennstrecke nächstes Jahr vielleicht sogar teilweise interessanter wird als auf der echten Rennstrecke.
Ja, aber lass uns trotzdem über das sprechen, was wir auf der Rennstrecke erwarten können. Viele sind gespannt auf das Jahr 2026. Wir auch, Dennis und ich, werden ins 10. Jahr Starting Grid gehen. Ja, das ist ja auch neben den neuen Regeln ein wichtiger Meilenstein der Formel-1-Geschichte.
Unbedingt.
Ja, aber das neue Reglement, das, was uns an Veränderungen erwartet, das ist die größte aerodynamische Regeländerung seit 10 Jahren, auch motortechnisch gesehen kann man sagen, es ist die größte Änderung der letzten 10 Jahre. 2014 gab es ja die letzte. Du warst 2014 beim ersten Hybrid-Test in Jerez dabei. Du wirst es jetzt dieses Jahr nicht sein können, weil der erste Test außerhalb der Öffentlichkeit stattfindet. Wahrscheinlich, um Bilder aus 2014 zu verhindern, dass Autos nicht fahren können und man das dann sagen muss. Aber Spaß beiseite. Was erwartet uns an Reglementänderungen? Welche Veränderung ist das in der Geschichte der Formel 1 und was sind deine ganz persönlichen Erwartungen an dieses neue Reglement, an die Veränderungen, die wir an Motor, Aerodynamik und Co. sehen, die neue Formel 1, sagen wir es jetzt einfach mal, ab 2026 begleiten sollen?
Also zunächst einmal, glaube ich, werden die Autos insgesamt etwas kompakter. Also sie werden kürzer, der Radstand wird ja ein bisschen verkürzt und dann werden sie auch etwas schmaler. Die Reifen werden auch ein bisschen schmaler, der Unterboden wird deutlich vereinfacht. Man kann also sozusagen sagen, dieser Abtrieb, der unter dem Auto generiert wird, der wird reduziert. Also insgesamt werden die Fahrzeuge auch leichter und sie kleben nicht mehr so am Asphalt, wie sie es vielleicht bisher gemacht haben. Das soll vor allem dann auch das Racing-Verhalten verbessern. Das ist immer das große hehre Ziel, was wie eine Monstranz vor jeder Regeländerung hergetragen wird. Die Autos können besser im Zweikampf sich verhalten, wo man dann nachhinein dann immer einräumt, na gut, so ganz hat es dann doch nicht funktioniert. Aber es steckt schon wahrscheinlich was drin. Also man muss nur aufpassen. Am Anfang ist es so, manche werden das gut hinkriegen, andere werden das nicht so gut hinkriegen. Das heißt, am Anfang wird sehr wahrscheinlich eine Situation eintreten, wo Zweikämpfe funktionieren, weil das Leistungsgefälle im Feld groß sein wird. Ja? Da wird es Unterschiede geben von Qualifying auch zu Rennen und so. Und das heißt, wir werden Überholmanöver sehen, da mache ich mir gar keine Gedanken. Die Frage ist dann nur, wie nachhaltig das dann ist, wenn weiterentwickelt wird, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, wenn die Autos sich vielleicht doch ein bisschen angleichen, ob dann das mit dem Hinterherfahren immer noch so easy ist oder ob es dann nicht schwieriger wird, so wie jetzt auch im aktuellen Reglementzyklus. Also ich glaube, die Bewertung müssen wir dann da noch ein bisschen aufschieben. Ganz generell glaube ich, dadurch, dass es so viele Veränderungen gibt, auch mit aktiver Aerodynamik, mit Override-Modus, mit Boost-Bonus, den man da kriegen kann und abrufen kann, bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht ein bisschen viele Veränderungen auf einmal sind und ob es nicht jetzt ein bisschen viele Spielereien im Cockpit gibt. Dass man DRS abgeschafft hat, Halleluja, endlich, hat es nie gebraucht, meiner Meinung nach. Es waren unehrliche Überholmanöver, es waren künstliche Überholmanöver, es war ein Vorbeifahren, meiner Meinung nach. Es war ein Tool, womit man versucht hat, Spannung zu erzeugen, aber man hat es langweilig gemacht. Also ich jedenfalls kann mich an kein DRS-Manöver erinnern, wo ich sage, boah, geil, das war super, das hat er sich richtig erarbeitet, sondern ich habe eher immer das Gefühl gehabt, ja, schade, ohne DRS hätte es vielleicht einen echt interessanten Zweikampf geben können. Jetzt gibt es dann diese Ersatzsachen wie den X-Modus und den Y-Modus zum Flügelflachstellen auf den Geraden. Das kann ganz interessant sein, weil es halt einfach eine neue Dynamik auf die Runde gibt, ne? Weil man dann in den Kurven den Flügel steil hat und auf den Geraden flach. Birgt natürlich auch wieder das Potenzial, dass halt, wenn irgendwas schief geht, dann kann es natürlich ein Problem geben. Ne? Dann möchte ich nicht derjenige sein, der dann da verunfallt. Ich hoffe, dass die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen gut greifen. Ansonsten habe ich das Gefühl, wir werden vielleicht ein bisschen überfordert sein am Anfang, um alles nachvollziehen zu können. So nach dem Motto, jetzt stellt er den Flügel flach, jetzt greift er dann an, der hat jetzt den Override, der hat jetzt den Boost, der setzt es zur Verteidigung ein, der greift jetzt an. Das sind auf einmal sehr, sehr viele Variablen im Spiel. Und ich glaube, das zu koordinieren wird erstens für die Leute im Cockpit und am Kommandostand nicht so easy. Und dann bin ich gespannt, wie transparent für uns Zuschauer das gemacht wird. Also sehe ich ähnlich wie beim DRS, dass da das Grün umrandet wird beispielsweise. Wie kann ich nachvollziehen, was da jetzt gerade passiert? Und will man das überhaupt, dass nachvollzogen werden kann, dass da jetzt gerade was passiert auf der Rennstrecke? Oder ist es einfach nur ein fröhliches, wir wechseln mal die Plätze kunterbunt und können es uns aber nicht erklären? Das wird, glaube ich, entscheidend sein auch. Und ich fand es daher interessant, dass die Formel 1 jetzt auch versucht hat, in einfachen Worten zu erklären, was die Regeländerungen sind für nächstes Jahr, weil ich glaube, darin liegt der Schlüssel. Dass man es bei den bisherigen Regeländerungen nicht verstanden hat, in normaler Sprache zu erklären, was zur Hölle man da eigentlich treibt. Und das ist ja auch der große Kritikpunkt immer am Formel 1-Reglement. Es ist sehr ausführlich, sehr komplex und sehr kompliziert, weil es für Ingenieure geschrieben ist, für Techniker und nicht für diejenigen, die den Sport verfolgen, für die große Mehrheit. Und da bin ich gespannt, ob es ein Produkt wird am Ende, das ein Sportprodukt ist oder ob es halt ein Ingenieursprodukt ist. Und da bin ich mir noch nicht so sicher. Da glaube ich, müssen wir einfach mal abwarten, was passiert. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es insofern gut ist, dass da mal wieder ein bisschen aufgemischt wird, dass man die Möglichkeit hat, eigene Ideen umzusetzen. Und Adrian Newey zum Beispiel hat ja schon anklingen lassen, dass dieses neue Reglement auch gewisse Freiheiten bietet in der Entwicklung und beim Design, dass also nicht am Ende alle Autos wieder gleich ausschauen, sondern dass man da vielleicht unterschiedliche Lösungen haben kann. Und das fände ich, wäre doch wunderbar zu begrüßen. Und ganz unabhängig davon, was am Ende bei rauskommt, die Fahrzeuge werden wahrscheinlich Pi mal Daumen in dem Fenster von 0 bis 2 Sekunden liegen auf eine Runde oder 0 bis 1,5 Sekunden. Und wenn man dann bedenkt, dass man 11 unterschiedliche Konstrukteure hat, die alle irgendwann mal mit einem weißen Papier angefangen haben und dann am Ende zu einem nahezu gleichen Ergebnis kommen, also das haut mich jedes Jahr wieder um und das wird mich auch nächstes Jahr wieder umhauen, weil die Challenge ist, glaube ich, extrem groß. Du hast gerade gesagt, Kevin, größte Regeländerung seit mindestens 10 Jahren, da gehe ich mit, weil ja auch der Motor verändert wird, da wird die elektrische Komponente auf nahezu 50% angehoben, das ist schon echt ein Wort. Und dann eben diese ganzen Spielereien, also die werden das tatsächlich alles deutlich verändern. Ja, es gibt in der Formel-1-Geschichte einige Momente, wo man sagt, da wurde echt viel verändert. Und ich glaube, 2014 ist da einer dieser Leuchtturmpunkte. Und wahrscheinlich auch die Ankunft der Flügel Ende der 60er Jahre zum Beispiel ist so ein Punkt, wo man einfach das Gefühl hat, die Formel 1 wird gerade auf links gedreht. Und ja, 2026 sehe ich irgendwo auch in dieser Tradition, ich würde es jetzt nicht die größte Regeländerung aller Zeiten nennen, glaube, das trifft es nicht ganz, weil doch der Kern der Antriebe seit 2014 zumindest dabei ist. Aber was das Chassis angeht und die Dimension dessen, was sie halt alles ändern, da spielt es schon recht weit vorne mit. Aber ja, ich gehe auch weiter davon aus, es wird jetzt nicht auf einmal Aston Martin vorne sein, sondern ich glaube eher, es werden die üblichen Verdächtigen schon weiter vorne sein und es gibt dann vielleicht ein paar Verschiebungen hin und her, aber irgendwo habe ich den Eindruck, die großen Teams, die werden schon wissen, was sie da tun. Ein Fragezeichen für mich ist höchstens noch, was kann der Red Bull Motor? Ne? Weil Red Bull als Werksteam, das ist auch eine grandiose Geschichte, muss ich sagen, dass die sich trauen, dass die Eier haben, das zu machen, und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was bei rauskommt.
Ja, Audi natürlich auch. Ne? Die stoßen auch dazu als neuer Motorenhersteller. In ein paar Jahren wird Cadillac auch einen eigenen Motor bauen, beziehungsweise GM. Cadillac ja auch als neues Team dabei dieses Jahr. Perez und Bottas am Steuer. Wurde ja sehr kritisch betrachtet auch. Bin ich auch gespannt, wie das wird. Eine Sache noch, bevor wir zum Ende kommen, Stefan, ist das Thema bei Regenfahren. Und da haben wir ja jetzt die Veränderung, dass die Ground-Effekt-Unterböden, so wie wir sie jetzt gekannt haben, die letzten Jahre verschwinden werden. Und da sagt man ja gemeinhin, das war einer der größten Punkte, warum die Gischt so extrem war, dass es gar nicht mal unbedingt die Reifen waren, sondern mehr der Unterboden, der durch die Sogwirkung so viel aufgewirbelt hat und dann hinten durch den Diffusor natürlich rausgegeben hat, dass eben die Gischtwirkung so groß war, dass Regenrennen einfach nicht möglich waren. Der Unterboden wird jetzt wesentlich simpler. Es ist ja mehr so ein bisschen back to the roots, also sehr, sehr flachen Unterboden. Die ganzen aerodynamischen Elemente werden halt wieder über Bartsports zum Beispiel an den Flügeln entstehen, was man ja eigentlich nicht mehr wollte vor einigen Jahren.
Ja.
Das macht man jetzt halt wieder. Und es verschwinden zum Beispiel auch diese kleinen Flügelchen über den Vorderreifen und so. Also da gibt es jetzt auch neue Bartsport-Elemente. Glaubst du, mit dieser aerodynamischen Veränderung weg von den Ground-Effekt-Unterböden, diesen Venturi-Kanälen und all dem, und dadurch, dass die Autos wieder ein bisschen kompakter werden, werden Regenrennen auch wieder möglicher sein dann ab 2026?
Ganz schwierig zu sagen, weil ich glaube, Regenrennen sind wirklich sehr individuell. Also es gibt ja nicht das Regenrennen, so, weil es auch nicht den Regen gibt, ne? Sondern der Regen ist stark, leicht, schwach, nieselt, was auch immer. Und deswegen, glaube ich, kann man das nicht einfach so sagen. Es hängt auch immer davon ab, auf welcher Rennstrecke bin ich unterwegs, welcher Streckenbelag ist da, stehen die Bäume dicht oder nicht. Deswegen, glaube ich, pauschal sagen, nur wenn es nass ist, dass es dann besser funktioniert mit den neuen Autos, das wird ein bisschen schwierig, weil natürlich tragen auch die Reifen ein bisschen dazu bei, dass die jetzt ein paar Zentimeter schmaler werden. Ich glaube 2,5 Zentimeter vorne und 3 Zentimeter hinten. Das wird sicherlich auch dazu beitragen, dass da ein bisschen weniger Gischt dabei rauskommt. Ich glaube, wir müssen es einfach abwarten. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich ein großer Hemmschuh auch immer war, das Sicherheitsdenken des Renndirektors, dass der gesagt hat im Zweifelsfall, nee, lasse ich lieber mal die Autos noch stehen und wir warten ab. Das kommt auch nochmal dazu als Komponente sozusagen. Und insofern hat die Formel 1 ja einen gewissen Trend hingelegt, dass es, wenn es wirklich eher stärker regnet, dass man dann lieber stehen bleibt. Wenn jetzt dann die Autos das hergeben würden, dann wäre ich gespannt, ob es die Rolle rückwärts gibt, dass man dann sagt, nö, jetzt machen wir es, jetzt fahren wir es, weil natürlich der Renndirektor derjenige ist, der es nur falsch machen kann. Ne? Und der natürlich am Ende auch derjenige ist, der kritisiert wird, wenn er sie fahren lässt und es passiert irgendwas. Und ich habe eher den Eindruck gekriegt, wir sind mittlerweile in der Formel 1 an so einem Punkt, dass man wirklich sagt, Safety first, und im Zweifelsfall lassen wir sie lieber nicht fahren, auch wenn sie es vielleicht könnten, fahrerisch, technisch. Und ja, also ich würde es gerne sehen. Ich finde, Regenrennen sind mit das Spektakulärste, was es gibt. Das ist unfassbar, sowas zu sehen, was die da machen bei Tempo 300 im Nassen. Es ist schade, dass das ein bisschen uns flöten ging über die Jahre, aus den genannten Gründen. Aber ich würde es unfassbar gerne wiedersehen tatsächlich, weil ich finde, eine bessere Werbung für die Formel 1 als Rennfahren im Nassen kann es nicht geben.
Wir werden mit dir im Laufe des nächsten Jahres natürlich noch einige Male hier sprechen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir den Rückspiegel beenden werden. Ja, da haben wir noch einige Teams für euch offen. Stefan, wird auch immer sehr gewünscht, dass wir dieses Format noch über die Bühne bringen. Jetzt ist ja wieder ein bisschen mehr Zeit. Wollen dir jetzt erstmal Zeit zum Durchschnaufen geben, ja, an Weihnachten und Neujahr. Und dann gehen wir rein und versuchen, das für euch zu ermöglichen. Und natürlich, wenn wir Eindrücke von den Testfahrten, Eindrücke von den neuen Autos haben, bist du natürlich auch herzlich eingeladen, nochmal hier uns dein Wissen mit auf den Weg zu geben, deine Eindrücke, weil ich glaube, dass du uns dann, wenn wir ein bisschen mehr in Erfahrung bringen konnten, wie die Autos aussehen, was die Autos leisten, auch einfach mehr dazu sagen können. Deswegen stellen wir dir hiermit die offene Einladung für 2026 aus.
Herzlichen Dank. Ja, ich komme gerne mal wieder dazu, keine Frage, ja. Und freue mich auch sehr auf die neuen Autos. Ich habe mir für die Winterpause, die ja leider nicht so lang ist, auch ein bisschen was vorgenommen. Da gibt es eine Fortbildung sozusagen für Rennsportinteressierte. Da ist dann unter anderem der William Toad dabei. Der ist ein früherer leitender Aerodynamiker gewesen in der Formel 1. Und da habe ich mir fest vorgenommen, dass ich mir so einen Kurs mal gebe und mit ihm mal da ein bisschen durchgehe, was denn so die technischen Fertigkeiten sind von so einem Auto, um einfach da mein persönliches Verständnis ein bisschen aufzumöbeln. Ich hatte ja schon immer das Vergnügen, dass ich die Technikvideos gestalten darf oder die kurzen Einspieler für unsere Livestreams und da auch immer mit den technischen Updates da recht betraut war. Und ich glaube, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Also ich persönlich im Sinne von einfach wissen, was da genau läuft. Und das ist so meine kleine Hausaufgabe, die ich in die Winterpause mit reinnehme. Und deswegen sehr gerne, also wenn da die Testfahrten ansteht und wir die Autos endlich mal sehen und erleben können, dann bin ich sehr gerne dazu bereit, dass wir da entsprechend auch ein Fazit dazu machen. Und ja, ich habe es sehr genossen, mich mit euch zu unterhalten, habe mich sehr gefreut über eure Fragen, über euer Interesse. Und ja, es gibt Schlimmeres, als über Formel 1 sprechen zu dürfen. Ne? Also insofern herzlichen Dank euch allen. Auch da draußen für das Interesse, für die Verbundenheit und dafür, dass wir doch sowas Schönes haben, was wir gemeinsam miteinander teilen können, nämlich die Faszination an der Formel 1.
Und ihr könnt Stefans Buch euch zulegen oder es verschenken oder was auch immer. Ne? Kauft es euch. grand-prix-geschichten.de, Formel 1, alles, was man wissen muss. Das Buch für 16 Euro in Deutschland, 16,50 Euro in Österreich könnt ihr euch zulegen. Im Meyer & Meyer Verlag erschienen. Stefans andere Bücher, Grand Prix Geschichten 1 und 2, gibt es da natürlich auch mit Widmung und allem drum und dran, was ihr euch wünschen könnt. Schaut da mal vorbei, unterstützt Stefans Arbeit sehr, sehr gerne. Und das war sie, die letzte Starting Grid Ausgabe vor Weihnachten. Aber nicht die letzte Ausgabe des Jahres, denn nächste Woche am Silvestertag ist unsere große Gala angesagt. Die Griddies 2025 werden verliehen. Das Voting ist noch bis zum 27.12. um 23.59 Uhr für euch live geschaltet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Also macht eifrig mit, stimmt ab für eure Favoriten, eure Momente, eure Aufreger, alles des Jahres 2025. Und Dennis und ich werden dann am Silvestertag das Ganze auflösen und das kann ich euch auch schon sagen, es wird ein Interview geben, das wird es aber ganz am Ende des Podcasts geben. Ihr wisst ja, dass hin und wieder wir einen kleinen Ausflug machen in das, was wir so mögen, was wir so lieben außerhalb des Motorsports. Und ich durfte mit Miles Kennedy und Mark Tremonti von Alterbridge sprechen, die ein neues Album rausbringen, meine absolute Lieblingsband. Das gibt es als kleines Silvester-Special noch obendrauf. Ja? Also das wird an den Ende des Podcasts dann gepackt. Da könnt ihr reinhören, wenn ihr Lust habt, wenn euch das interessiert. Es gibt auch Karten für die anstehende Tour zu verlosen in Deutschland und deswegen würde es mich natürlich freuen, wenn ihr da auch reinhören würdet. Wenn nicht, dann ist es aber auch vollkommen okay. Wir machen es nämlich extra so, dass wir solche Sachen dann immer an den Ende des Podcasts packen, denn dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es hören wollt oder nicht. Also Silvester geht es nochmal richtig ab hier bei Starting Grid. Da machen wir mal ein, zwei Wochen Pause und dann geht es auch schon los in Richtung Saisonvorbereitung für 2026. Also es hört nicht auf, aber erstmal wünschen wir euch ein besinnliches Weihnachtsfest, wenn ihr es feiert. Wenn nicht, dann schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Wir hoffen, dass ihr gut und gesund durchkommt. Falls ihr ein bisschen einsam seid, hoffen wir, dass wir euch mit dem Podcast ein bisschen helfen konnten, die Einsamkeit zu überwinden. Es ist ein wichtiges Thema, es ist ein Thema, was unterschätzt wird. Deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, dass Freunde von euch, Bekannte von euch einsam sein könnten an Weihnachten, an den Feiertagen, ruft sie einfach mal an. Ja, ruft sie an, sagt ihnen, dass sie nicht alleine sind. ladet sie vielleicht auch zu euch nach Hause ein. Ja, erlebt das Fest einfach so gut zusammen, wie es euch möglich ist, aber meldet euch beieinander. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ja, das wird manchmal sehr unterschätzt, wie schwierig diese Zeit für viele auch ist. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Stefan, nochmal, dass du die Zeit genommen hast, so kurz vor Weihnachten mit uns über dein Buch zu sprechen, über die Formel 1, und wünsche deiner Familie und dir natürlich ein besinnliches Fest und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr, und dann hören wir uns 2026 hier wieder.
Ganz herzlichen Dank dir, Kevin, ganz herzlichen Dank dir, Dennis, und ganz herzlichen Dank allen da draußen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch alles Gute, macht es gut, startet gut ins neue Jahr und dann, ja, let's talk racing. Gerne irgendwann wieder. Hat mir viel Freude gemacht. Danke.
Und Dennis, ja, deiner Familie und dir, das ebenso ein besinnliches Weihnachtsfest. Wir hören uns ja kurz nach Weihnachten schon wieder. Deswegen wünsche ich dir noch keinen guten Rutsch ins neue Jahr. Das machen wir dann gemeinsam. Aber schöne Weihnachten und lasst es euch gut gehen.
Ja, natürlich dir und deiner Familie auch nur das Beste. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wie gesagt, da werden wir uns vorher ja noch hören. Unseren Hörerinnen und Hörern auch. Frohe Weihnachten, besinnliche Weihnachten. Nehmt euch das, was Kevin gerade sagte, auch nochmal zu Herzen. Und dir, Stefan, vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Ich bin ja seit Jahren Hörer dieses Podcasts und ich fand die Dynamik zwischen dir und Kevin immer wunderbar. Hab die Folgen immer sehr genossen. Und es war mir ein Fest, heute mal dabei sein zu dürfen mit euch beiden. Ich wünsche dir dann und deiner Familie frohe Weihnachten, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch und hoffe darauf, dass ihr beide im nächsten Jahr zusammen in den Rückspiegel schaut. Ich werde mir das begeistert anhören, das verspreche ich euch.
Und ja, vielen Dank, gerne.
So, jetzt haben wir alle genug Danke gesagt. Bis zum Silvestertag, wenn wir unsere Greedies 2025 verleihen, eure Greedies, deswegen abstimmen, 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 wünschen wir euch alles Gute, passt aufeinander auf, bleibt gesund und keep racing.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.